Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast, in dem wir euch durch den gewaltigen Streaming-Dschungel navigieren und Filme wie Serien auf den Prüfstand stellen. Und wenn wir uns das Serienjahr 2024 mal anschauen, haben wir tatsächlich schon die Halbzeit überschritten. Und das heißt bei uns, es ist Zeit für ein Zwischenfazit. Welche Serien haben sich dieses Jahr bisher wirklich gelohnt und sind unsere kostbare Zeit wert? Wir haben die Antwort und stellen euch heute 20 fantastische Serien aus den ersten 6 Monaten 2024 vor, die sich als große Highlights hervorgetan haben. Aber wer sind wir denn? Ich bin Max, Redakteur bei Moviepilot und habe für dieses Halbjahres-Ranking meine zwei serienaffinen KollegInnen Esther und Matthias im Podcaststudio. Hallo ihr beiden.
Hallo Max.
Hallo.
Dann sage ich, lasst uns starten. Matthias, ich schau mal zu dir. Ich kann mich gar nicht erinnern, haben wir in dieser Konstellation eigentlich schon mal eine Serienbestenliste aufgenommen? Ich glaube tatsächlich nicht.
Nee, häufig ist Matthias eher in den Filmrückschauen dabei gewesen, aber schön, dass wir jetzt eine Premiere haben.
Ja, liegt vielleicht auch einfach daran, dass ich diese oder generell nicht so viele Serien schaue wie ihr beide zusammen. Aber ich glaube, ich war mindestens schon mal in irgendeinem Serien-Recap-Jahresend-Podcast mit drin, aber... Vielleicht war da Andrea noch dabei.
Schon ein bisschen länger her wahrscheinlich, ja.
Ja.
Vielleicht wollen wir direkt mit der spannendsten Frage einsteigen, die wir jedes Jahr im Rahmen der Serienrückblicke stellen. Esther, du weißt schon, was auf dich zukommt. Die große Frage, wie viele Serienstaffeln haben wir bisher dieses Jahr denn schon gesehen? So ein kleiner Zwischenstand aus den ersten 6 Monaten. Möchtest du anfangen, Esther? Du hast doch Hausaufgaben gemacht.
Ich habe Hausaufgaben gemacht. Ich saß gestern noch über meine Excel-Tabellen gebeugt und habe gerechnet und bin auf 57 verschiedene Serien gekommen, die ich geschaut habe, plus 24, die ich ausprobiert und dann abgebrochen habe. Also die zähle ich da nicht mit rein. Und das sind, wenn man es aufschlüsselt, 17 neue Staffeln zu Serien, die ich schon angefangen hatte, 31 völlig neue Serien und 12 alte Serien, die ich mal nachgeholt habe.
Oha, ja. Das ist schon eine ganze Menge. Matthias, hast du auch eine Zahl?
Ich habe tatsächlich gerade schnell reingeguckt in mein großes Excel-Spreadsheet, wo ich so ein bisschen versuche, Überblick über alle Serien zu behalten, die ich schaue, was dieses Jahr echt nicht viel gewesen ist, vor allem wenig Neues. Ich muss gestehen, ich habe deutlich mehr alte Sachen geguckt, was daran liegt, dass ich im Januar krank war und da ungefähr alles nachgeholt habe, was ich im Vorjahr nicht bekommen habe. Und dann habe ich so einen größeren Rewatch von ein paar älteren Sachen gestartet und deswegen komme ich, glaube ich, nur auf 11 neue Staffeln aus 2024, die sich in meiner Liste wiederfinden und insgesamt, glaube ich, so an die 30 Staffeln. Ja.
Das ist doch auch schon eine ordentliche Zahl.
Ja. Wenn die alle sehr gut sind. Ausgewählt.
Ja, ich merke, dass sich halt vor allem anhäuft, was ich noch gucken will. Und dass ich eigentlich nochmal sehr lange krank sein müsste, um das überhaupt jemals. Und ich will ehrlich gesagt nicht so lange krank sein. Und vor allem krank sein und Serien schauen ist auch nicht die beste Kombination. Da versackt man dann in so einem Loch und kommt nie wieder.
Und kann es manchmal gar nicht so richtig genießen, als wenn man vielleicht einen richtig hellen Kopf hätte zum Serien schauen.
Allerdings muss ich auch gestehen, meine Devise, wie ich momentan ans Serien schaue, rangehe, ist nicht, ich versuche gerade überall aktuell mitzubleiben, sondern ich versuche halt wirklich das zu schauen, was ich schauen will. Und dann ist halt jetzt erst die Zeit gekommen, um irgendwas aus 2023 zu gucken, irgendwas aus 2022 zu gucken oder irgendwas noch viel Älteres und auch einfach mal um eine Serie, das mache ich eigentlich nie, Serien wieder zu schauen. Und ich habe halt gemerkt, so jetzt über zehn Jahre, wo ich aktiv schon sehr stark das Seriengeschehen verfolge, da haben sich dann halt Anfang der 2010er Jahren doch so ein paar Sachen angesammelt, wo ich jetzt fast schon so nostalgisch zurückblicke und denke, da könnte ich nochmal zurückkehren, da gab es doch so 1, 2 Folgen, die mir gefallen haben, das würde ich gerne nochmal auf den Prüfstand stellen, ob das immer noch so ist.
Jetzt bin ich aber neugierig, nenn nochmal ein paar Titel, die du nachgeholt hast, so aus den letzten Jahren, wo du jetzt gesagt hast, die musst du jetzt mal da dich rantrauen.
Jetzt schiele ich in mein Dokument und versuche da schnell irgendetwas zu finden. Ich habe zum Beispiel The North Water nachgeholt mit Colin Farrell, weil das die Serie ist, die Andrew Hay
guter inszeniert Ansatz für hat. All of Us Strangers Fans.
Das war da so ein bisschen der Einstieg. Ansonsten habe ich endlich mal hier Sex Lives of a College Girl angefangen. Da Girls. Nicht nur ein Girl, mehrere Girls. Das war so eine richtig tolle Serie, die irgendwie in den Januar für mich reingecrashed ist, wo ich nie damit gerechnet hätte oder vielleicht schon damit gerechnet hätte, aber es lange Zeit vor mich hergeschoben habe und die hat mir dann auch richtig, richtig gut gefallen. Gott, was gab's denn noch so aus den letzten Jahren, was ich nachgeholt habe?
Da musst du ja auch nicht dein ganzes Serienleben vor uns offenlegen, aber das ist doch schon mal interessant. Das hätte mich jetzt interessiert so genau.
Ich habe auch mal jetzt eine Serienlücke bei mir geschlossen und endlich mal Friday Night Lights geguckt.
Aha.
Das wollte ich ewig mal gucken, von 2006, also fast 20 Jahre habe ich gebraucht, um es zu gucken. Und
ansonsten, Max, wie sind deine Zahlen? Komm, erschlage uns.
Jetzt wieder peinlich. Also es sind 136 unterschiedliche Serien. Das muss ja viel geschaut werden für unsere Monatsvorschau. Ja, ja.
Mehr als doppelt so viel wie meine.
Und insgesamt sind das 161 Staffeln. Ja.
Ja.
Also ich denke mal, damit sind wir gut gerüstet für einen Serienrückblick auch. Wir stellen euch heute 20 Serien aus der ersten Jahreshälfte vor, die sich wirklich lohnen. Und wenn ihr uns schon länger hört, dann fragt ihr euch vielleicht, warum denn jetzt nicht 24? Weil eigentlich stellen wir immer entsprechend der Jahreszahl so viele Serien vor. Wir wollen es aber heute ein bisschen kürzer halten. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir am Ende des Jahres dann die volle Dröhnung wieder mit 24 Serien euch geben. Und 20 sind ja auch mehr als genug. Ich denke, ihr habt am Ende den ein oder anderen Serientipp bestimmt für eure Merkliste, der euch bisher entgangen ist dieses Jahr. Mindestens Matthias hat dann bestimmt den einen oder anderen Tipp noch.
Oh ja.
Er wird wieder die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Was soll ich alles gucken?
Und uns interessiert natürlich auch, was eure bisherigen Highlights des Jahres waren. Welche richtig guten Serien haben wir vielleicht noch nicht besprochen, die aber auf eurer Top-Liste stehen? Welche Tipps habt ihr vielleicht durch uns entdeckt dieses Jahr schon? Schreibt uns dazu gerne eine Mail an podcast@moviepilot.de. Und bevor wir uns jetzt tief in die Serien reinstürzen, gibt es hier noch ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor. Magenta TV ist unser Sponsoring-Partner. Das TV- und Streaming-Angebot der Telekom bündelt Fernsehen und Streaming auf einer Plattform. Magenta TV gibt's als App, zum Beispiel auf eurem Smart TV, bei Apple TV, auf dem Fire TV Stick oder noch besser über die Premium-TV-Box Magenta TV One. Alles völlig unabhängig von eurem Internetanbieter. Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, sowie Magenta TV Plus, denn das Plus ist bei Magenta immer inklusive. Magenta TV Plus bietet eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows. Mit dabei sind viele brandneue internationale Serien und Staffeln, die ihr nur bei Magenta TV sehen könnt. Zum Beispiel die drei neuen Spin-offs von The Walking Dead, Dead City, Daryl Dixon und The Ones Who Live, Fargo Staffel 5 oder Mr. Monk's Last Case. Wie ihr zu Magenta TV und der Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. So, bevor wir jetzt uns gleich ans Eingemachte machen, vielleicht nochmal ganz kurz so ein kurzes Fazit, das bisherige Serienjahr. Habt ihr da schon so ein Fazit? War das gut? War es schlecht?
Also ich persönlich muss sagen, ich bin ja sonst eher optimistisch, dass ich sage, oh, waren so tolle Sachen dabei. Ich habe viele gute Serien schon dieses Jahr gesehen, aber sehr wenige, wo ich sage, die sind richtig für mich rausgestochen. Die haben sich hervorgehoben, sowas wie The Bear oder so, wo man dann irgendwie schwärmend noch Jahre später von redet. Das war recht rar gesät für mich bisher. Wie sieht's bei euch aus?
Ja, so ein Serienmeisterwerk habe ich jetzt auch noch nicht entdeckt. Ich würde sagen, ja, es gibt...
Ich habe heute eins mitgebracht. Oh, okay.
Ja, also mir fehlt wirklich diese eine Überfliegerserie, wo ich ganz gezielt sagen kann, die steht für mich wirklich auf Platz 1, weil die Serie, die aktuell auf Platz 1 steht, ist eher so eine Serie, die ich noch nicht komplett gesehen habe, nämlich House of the Dragon, die zweite Staffel, die da gerade läuft. Nein, ich weiß aber, dass es noch einige Serien gibt, die ich dann wahrscheinlich nächstes Jahr nachholen werde, die sehr gut sind. Und da will ich jetzt noch nicht spoilern, weil ich glaube, die taucht hier definitiv auch in dieser Runde auf mit sehr vielen Samurai und Schwertern und Krieg und so weiter. ja, ansonsten das Serienjahr. Ich glaube, man merkt irgendwie die Folgen des Streiks enorm. Also das so. Also letztes Jahr um diese Zeit war meine Liste schon deutlich dichter an so Hochkarätern. Mhm. Und
es kommt nur so die Resterampe, meinst du?
Ja, also ich meine, im Kino ist es ja ziemlich ähnlich, dass sich da irgendwie so eine seltsame, undefinierbare Lücke auftut, wo du einfach merkst, in anderen Jahren war da mehr an geilem Zeug da. aber nö, also das, was ich gesehen habe, hat mir zu großen Teilen auch gefallen und es war vor allem auch ein sehr diverses Feld an Sachen von, ich habe schon Animationen geguckt, ich habe schon so eine typische Blockbuster-Serie geguckt, ich habe schon irgendwie dieses klassische Drama geschaut, aber dann auch so richtiges Auteur-Serien-Kino hier, diese Expert-Serie, an die erinnere ich mich zum Beispiel mit Nicole Kidman, wo ich denke, ja, das erinnert mich eigentlich an so eine Serienzeit von 2016, 17 oder so, wo ich fast schon dachte, die ist wieder ausgestorben, dass solche Projekte auch noch durchgewunken werden, wo gar nicht so klar ist, okay, das ist definitiv die Zielgruppe, wo das läuft. Nö, ist ein seltsames Serienjahr, würde ich einfach mal sagen.
Was ist dein Empfinden, Max?
Ich habe auf jeden Fall mal ein paar Zahlen mitgebracht.
Oh.
Ich habe mal zurückgeschaut am Jahresanfang auf unseren Podcast-Ausblick auf die 24 größten Vorfreude-Highlights dieses Jahr. Und davon sind tatsächlich schon von diesen 24 13 Stück in der ersten Jahreshälfte gestartet.
Gute Hälfte.
Und 6 davon sind sogar in unsere Bestenliste heute gewandert. Also fast die Hälfte der gestarteten Serien, auf die wir uns vorab richtig gefreut haben, sind auch richtig gut.
Okay.
Finde ich einen guten Schnitt. Genau, und jetzt kommen wir aber zu den 20 bisher besten Serien 2024. Wie setzt sich denn diese Auswahl zusammen? Das ist ein Mix aus Community- und Redaktionstipps, also die Top 10 der besten neuen Serien nach Wertung der Moviepilot-Community mit mindestens 50 Bewertungen.
Das könnt auch ihr sein, wenn ihr auf Moviepilot geht und eine Serie bewertet, dann spielt ihr damit rein.
Klick, klick, genau. und ergänzt ist das Ganze durch das Serienranking des Moviepilot-Teams und einen persönlichen Highlights von uns dreien. Genau, und das Ganze sind nur Serien, die dieses Jahr bis zum 30.06. in Deutschland im Stream oder im TV erstmals gestartet sind. Genau, herausgekommen sind 20 Serien-Highlights, die wir jetzt gleich aus dem Hut ziehen. Wir machen das wieder ganz verspielt. Esther, möchtest du nochmal unser Prozedere vorstellen?
Ich habe hier unseren Hut, den verbinde ich eigentlich auch schon mit Moviepilot, der steht jetzt schon an meinem Platz einfach regelmäßig. So ein klassischer Plastikzylinder, wer hat den nicht zu Hause? Und da sind Lose drin und die ziehe ich jetzt raus und dann sind sie farbkodiert und jeder darf was erzählen zu einer bestimmten Serie. Wo kommt sie her? Stammt sie aus dem Redaktionsranking, aus dem Community-Ranking oder ist sie gar eine Wildcard, die Max ganz allein hier reingepeitscht hat? Ja, mehr noch dazu braucht man eigentlich nicht zu wissen.
Nö, lass rascheln.
Ich lass rascheln. So, ich ziehe einen ersten Zettel und er ist zartrosa. Und weißt du, was das bedeutet, Max?
Das bedeutet Max, oh Gott.
Das bedeutet Max.
Muss ich noch weitersprechen.
Es ist eine Wildcard und es steht hier Tokyo Weiß Staffel 2. Läuft bei Join Plus. Und hat, wie ich ja auch vermerkt habe, eine Moviepilot Community Durchschnittswertung von 7,4.
Genau, das ist mein persönlicher Tipp. Den habe ich in der Mary-Vorschau schon mal gehypt, die zweite Staffel. Und ich werde nicht stoppen. Ich werde sie immer weiter hypen. Das Ganze ist ein Journalismus-Crime-Thriller, der in Tokio spielt und von den Erfahrungen des Journalisten Jake Edelstein inspiriert ist. Und die Handlung führt uns zurück ins Jahr 1999 und folgt dem aufstrebenden Journalisten Jake, der wird gespielt von Ansel Elgort, der als erster Amerikaner für die traditionsreiche japanische Tageszeitung Meicho Shimbun arbeitet. Und als Ausländer ist er schon so ein Fremdkörper in dieser Kultur, mit ihren eigenen sehr speziellen Regeln und Gepflogenheiten, mit denen er sich auseinandersetzen muss. Er ist aber ein kleiner Revoluzer und will über große und wichtige Stories schreiben, wofür er sich dann an die Fersen des Ermittlers Hiroto Katagiri heftet und in die Welt des organisierten Verbrechens in Tokio eintaucht. Und die Serie folgt aber nicht nur Jakes Schicksal, sondern beleuchtet auch die Geschichten der aus den USA ausgewanderten Hostess Samantha und dem Yakuza-Handlanger Sato. Und diese drei Schicksale, die alle drei unterschiedliche Aufstiegsgeschichten auch erzählen, kreuzen sich miteinander immer wieder. Genau, und Tokyo Weiß ist fantastisch erzählt. Die Serie hat mich richtig in ihren Bann gezogen, von der ersten Folge an, die sogar von Michael Mann inszeniert wurde. Danach leider keine Folge mehr von ihm. Und Staffel 2 knüpft da genauso brillant an, bietet den ganzen Nebenfiguren, die noch so eher im Hintergrund waren in der ersten Staffel, viel mehr Entfaltungsraum. Und ganz interessant, der Beginn von Staffel 2 ist eigentlich eher der Abschluss von Staffel 1, was auch ganz interessant ist, bevor die Serie dann so eine neue Richtung einschlägt in der zweiten Staffel. Und es ist ein fantastischer Abschluss, es ist nämlich auch die letzte Staffel, aber sie erzählt auch richtig einen Abschluss für die Serie. Zum Beispiel die erste Staffel, die erste erste Folge beginnt so in medias res mit einer Szene, die in der Zukunft spielt. Und da knüpft die Serie dann tatsächlich, ich dachte schon, das kommt nie, zum Glück in der zweiten Staffel irgendwann an. Und ab da beginnt dann so das Endgame der Serie. Und das ist einfach mega spannend gewesen. Genau, insgesamt gibt's 18 Folgen von Tokyo Vice.
Aber nicht in der
zweiten
Staffel, sondern in beiden Staffeln.
Insgesamt, okay. Genau. Einmal 8, einmal 10.
Matthias hat gerade so genickt, als hätte er da auch schon mal reingeschaut.
Ich habe die erste Staffel gesehen und fand die sehr gut. Ich bin natürlich über Action-God Michael Mann eingestiegen. Das war damals der Hauptgrund, warum ich reingeguckt habe.
War schon sehr stressig, die erste Folge.
Ja, ich befürchte auch irgendwie, an dieses Level ist die Serie nie wieder rangekommen. Aber ich habe auch die erste Staffel als sehr spannend und irgendwie auch als so ein, ja, es ist eine von vielen Serien, die in diesem Streaming-Boom rauskam und von vielen gar nicht wahrgenommen wurde. Und da dachte ich immer, nee, das ist schon was richtig, wo sich jemand Gedanken gemacht hat. Wie kann man das möglichst groß, komplex und vielschichtig aufziehen? Also, zweite Staffel werde ich nächstes Jahr gucken, dann irgendwann.
Matthias Serienplan ist schon durchgetaktet bis zum nächsten Jahr.
Das ist halt so ein klassischer Fall von, ich will es jetzt nicht 100% unbedingt jetzt gucken und das würde mir zu stressig werden, wenn ich das jetzt gucke. Oder vermutlich würde ich es jetzt so bulimiemäßig gucken, dass ich es einfach nur gucke und habe es danach sofort wieder vergessen. Und das will ich auf keinen Fall, sondern wenn ich mich dazu entschließe, das zu schauen, dann will ich es bewusst schauen.
So, nächster Zettel.
Dann machen wir weiter. Ich habe hier einen blauen Zettel in der Hand, das ist meine Farbe. Und da steht drauf, Bridgerton Staffel 3 ist, wenn ich das richtig lese, Max, durch die Redaktion hier reingetragen worden?
Ja.
Ja.
Kann nicht die Community gewesen sein, weil wir da Staffelwertungen nicht mit dabei haben.
Genau. Also bei Movieplot erstmal nur eine Serienwertung von 6,6. Ist jetzt recht durchschnittlich, aber ich glaube, es gucken auch viele mal in Bridgerton rein und sagen, ist nichts für mich und bewerten es dann auch. Oder wie ich letztens in meinem Interview mit Florian David Fitz zu Netflix-Serie Das Signal, da hat er auch so erklärt, ja, ich wollte unbedingt wissen, was diese Hype ist. Ich hab's nicht verstanden. Es ist schon eine Serie, da muss man sich entweder für begeistern oder kann halt nichts mit anfangen. Ich glaube, es ist ein bisschen Spalter. Das ist
übrigens Platz 7 im Redaktionsranking.
Sehr gut, Platz 7. Also viele Leute haben sich an Bridgerton begeistern können mit der dritten Staffel. Wie jede Staffel haben wir eine neue Liebesgeschichte. Diesmal geht es um Penelope und Colin. Kennst du sicherlich, Matthias, du guckst so. Wurde heiß erwartet, diese Paarung, von langer Hand vorbereitet und zog dafür sogar das dritte Buch von Julia Quinn, dem vierten, vor, weil es eigentlich erst das vierte Buch ist und jetzt für Staffel 3 benutzt wurde. Und nach zwei Staffeln schmachtender Blicke seitens Penn und der Colin-Unwissenheit ihren Gefühlen gegenüber haben wir jetzt endlich da, dass es da zur Sache geht. Und zwar sehr heiß. Und die Staffel war zweigeteilt bei Netflix. Also Teil 1 legte da ein recht erstaunliches Tempo vor, wie die sich annäherten. Wo man dachte, was soll denn da jetzt noch passieren in der zweiten Hälfte? Und da bekam sie Flirt-Nachhilfe und dann hat er da auf einmal seine eigenen Gefühle erkannt und die echten Schwierigkeiten begannen dann erst so in Teil 2, wo dann die Jagd auf Lady Whistledown, also die anonyme Klatschbase, die da das Regency England unserer Serie in Atem hält, sich zuspitzte und Geheimnisse gelüftet wurden. Nur von wem? Ihr habt es vielleicht gesehen, ich verrate jetzt noch nicht mehr. Die Weichen für Staffel 4 sind auf jeden Fall gestellt. Man weiß noch nicht, wer neuer Hauptcharakter wird. Wir wechseln da ja immer durch. Max hat allerdings natürlich auch schon eine Theorie, so wie er guckt. Drei Leute stehen zur Auswahl, Benedikt, Eloise und Francesca.
Benedictitis.
Und jetzt mal gucken, was dann an neuer Struktur uns erwartet. Es gibt erstmals eine queere Love Story, die da schon vorbereitet wird. Ich muss sagen, jetzt Staffel 3 war nicht meine Lieblingsstaffel, aber ich habe trotzdem wieder sehr gern Bridgerton geguckt. Das ist einfach so zum Reinlegen und Genießen, ohne viel großen Denkaufwand oder so, sondern einfach nur zum Spaß haben. Deshalb bleibt da Bridgerton definitiv auch das Phänomen, was es einfach ist mit hohen Aufrufzahlen. Hat ja schon wieder gerade neue Erfolge eingefahren. Ja, ich weiß, Max, du hast es auch geguckt.
Ja. Aber das Beste, was Bridgerton bisher hervorgebracht hat, ist tatsächlich immer noch das Spin-off Queen Charlotte. Das finde ich am besten von allen Staffeln, wenn man die jetzt als einzelne Staffeln sich betrachtet.
Okay, wir müssen mal ein Ranking machen. Hast du jemals in Bridgerton reingeguckt, Matthias?
Ich habe die komplette erste Staffel gesehen. Oh. Es gab ja mal diese Pandemie und was hat man da sonst gemacht? Nee, Bridgerton, Staffel 1. Ja, den Hype. Nee, ich bin irgendwann raus.
Ja, legitim. Aber genug Leute haben es geschaut, um es auf Platz, 7 von der Redaktion zu bringen. Ich ziehe den nächsten Zettel. Es ist ein gelber, Matthias, und es steht drauf, Fallout von Amazon veröffentlicht. Ein großer Hit mit einer 7,9 Wertung auf Moviepilot. Und es ist sogar jetzt schon ein besonderer Platz, den ich hier rausgezogen habe, nämlich Platz 2 der Community.
Und
Platz 1 der Redaktion. Da stimmen wir überein anscheinend.
Ja, da sind wir schon gleich an der Spitze angekommen. Ich meine, es ist gar nicht selbstverständlich, glaube ich, dass diese Serie jetzt hier aufgeführt wird, weil es ist ja eine Videospielverfilmung. Und Videospielverfilmungen haben ja eigentlich den Ruf, dass sie oft hart an der Vorlage oder dem, was sich die Fans wünschen, vorbeigehen. Dann gab es aber neulich, Last of Us, hieß das so? Last of Us, gell? Das haben vielleicht ein paar so gesehen.
Kleines, ja, ja,
das kaum der Rede wert. Und das hat ja für viele im Serienbereich diesen Fluch gebrochen. Und ich glaube, Fallout ist so die zweite kanonmäßige große Videospielverfilmung, die jetzt viele Fans mit offenen Armen empfangen haben, weil das einfach eine sehr unterhaltsame Mischung aus, du hast auf der einen Seite dieses Endzeit-Szenario, was durchgespielt wird, aber auf der anderen Seite auch eine sehr unberechenbare, kurzweilige, überraschend witzige Serie. Als jemand, der mit diesen Videospielen nie Kontakt hatte, ich kenne immer nur den kleinen Jungen, der den Daumen nach oben tut und dachte immer, okay, das wird komisch dafür, dass die Welt gerade untergeht. Nach der Serie können wir, glaube ich, da ein bisschen mehr rein interpretieren, was sich dahinter versteckt. Aber ich bin da sehr gut reingekommen als jemand, der null Vorlagenwissen hat und einfach mitgenommen wurde. Und ich glaube, das liegt daran, weil einerseits, das können vermutlich alle Menschen besser beurteilen, die Videospiele gespielt haben. Aber ich hatte das Gefühl, die Vorlage wird so ein bisschen ernst genommen, geehrt oder wie man das auch immer formulieren will. Aber die Serie besitzt auch einfach ein großes Bewusstsein darin, eine Serie zu sein. Von Episode zu Episode was zu erzählen, dich mitzunehmen, verschiedene Handlungsstränge einzuführen, auch mit so ein paar geschickten letzten Sekunden zu arbeiten. Also so klassische Cliffhanger-Momente. Also vielleicht sollte man auch sagen, dass da erfahrene Serienleute beteiligt sind, allen voran Jonathan Nolan ist da ja irgendwie als Produzent involviert und hat ja mit Westworld eigentlich eine der ultimativen Science-Fiction-Serien der letzten Jahre geschaffen, die man einfach wirklich verschlingen konnte. Ich muss auch hier gestehen, da fehlt mir immer noch die letzte Staffel, aber so weit, wie ich gekommen bin, vor allem die ersten beiden Staffeln, das ist ja eine der am süchtigsten, machendsten Serie, das war kein gutes Deutsch, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und ich glaube, so einen ähnlichen Effekt, der setzt definitiv bei Fallout ein. Und wir fangen am Anfang an, wir sind in so einer Bunkerwelt, der Atomkrieg hat bereits stattgefunden, die Oberfläche ist giftig, auf keinen Fall darf man dahin, aber dann stellt sich natürlich schnell raus, okay, auch in diesen riesigen Bunkeranlagen läuft nicht alles so toll, wie alle strahlend tun. Und mit unserer Protagonistin, der Heldin, gespielt von Ella Purnell, gehen wir dann an die Oberfläche, treffen da lauter extrem seltsame Kreaturen, die einen fressen wollen und sehr, sehr schräge Weggefährten wie den Ghoul, gespielt von dem immer sehr unterschätzten Walton Goggins, der übrigens auch schon mal in einer hervorragenden Videospielverfilmung mitgespielt hat, nämlich dem Tomb Raider Reboot mit Alicia Vikander, da war auch schon der Bösewicht, ich weiß, da widersprechen viele, aber für mich ist das auch eine gelungene Videospielverfilmung. Und dann hat man im Endeffekt so eine Art apokalyptisches Roadmovie und ja.
Ich muss auch immer an die allererste Szene dieser Serie denken, die fand ich so stark als Einstieg, diese Katastrophe, man folgt diesem TV-Star und dann ist am Schluss dieser Pilz, der sich da aufbäumt über der Stadt, das war schon
sehr effektiver
sehr stark.
Einstieg. Ja. Ja, ich mag auch das Design irgendwie, das ist ja alles so im Look der 50er Jahre orientiert und dadurch hat die Serie nochmal so eine ganz andere Ebene auch irgendwie schön
retrofuturistisch.
Ja, genau. Und dann alles auf 35 mm gefilmt, das gibt eben auch mehr Textur als so mancher anderen Streaming-Serie.
Genau, wenn ihr noch mehr dazu hören möchtet zu Fallout, könnt ihr auch unseren Podcast zu der Serie hören. Den haben Jan Felix und Elin von GamePro gemeinsam aufgenommen vom 17.04. Könnt ihr noch mal ein bisschen
dann
im Feed zurück.
Dann treffen sich Film, Serienliebe und Gamingliebe gut zusammen, genau. Gut, ich ziehe den nächsten Zettel aus dem Hut. Er ist wieder rosa, Max. Oder wahrscheinlich war er eigentlich rot, aber unser Drucker spuckt das eher so blass aus.
Ich bin zart rosa.
Und es steht drauf, The Boys Staffel 4. Läuft bei Amazon gerade noch, ist noch hochaktuell. Und du hast ihn hier reingebracht, weil er unbedingt rein soll, Max.
Genau. Generell, die Serie ist fantastisch. Hat eine Wertung bei Moviepilot auch von einer 8,2. Ganz fantastisch. Die Superhelden-Satire, die zugleich auch eine der besten Superhelden-Serien überhaupt ist. Was eine Überraschung. Und da ist jetzt kürzlich die vierte Staffel gesehen. Und da ich die Staffel schon komplett sehen konnte und die auch wieder richtig stark fand, habe ich sie als meinen persönlichen Tipp heute mitgebracht. Und Auch in Staffel 4 ist The Boys wieder bitterböse, brutal, schräg und manchmal auch ein versauter Blick auf ganz und gar nicht heldenhafte Superhelden. Popkultur, Politik und vor allem auch die gesellschaftliche Spaltung in den USA, die immer präsenter wird in der Serie auch. Und gerade letzterer Punkt hat jetzt auch nach 4 Staffeln plötzlich überraschend viele negativen Stimmen aus einer bestimmten Ecke hervorgebracht, die, als hätten sie eine andere Serie geschaut, 3 Staffeln lang und sind jetzt überrascht. Was? Homelander ist eine Trump-Parodie? Nein! Es gab ja auch keine buchstäblichen Nazis in Staffel 2. Also das kommt alles ganz überraschend. Aber ja, es gibt auch berechtigte Kritik. Zum Beispiel wird mit Staffel 4 schon erkennbar, nach welchem Muster die Staffeln aufgebaut sind. Was vorher irgendwie ist mir das noch nicht so klar gewesen. Und dadurch ist sie auch ein bisschen repetitiv, so rum. Und mir rückt das Politische auch etwas zu sehr in den Vordergrund. Ich mag lieber diese bissige Popkultur-Satire, von die es natürlich immer noch gibt in der Serie. Davon gerne mehr einfach. Aber auch in Staffel 4 ist The Boys wieder den meisten derzeitigen Superhelden-Serien immer noch meilenweit voraus, muss ich sagen. Also das ist so eine richtige Ensemble-Serie mit wirklich vielen Hauptdarstellenden, Hauptfiguren und ist einfach extrem dicht erzählt, weil die sehr viele Handlungsstränge miteinander verwebt und wirklich jede wichtige Figur bekommt einen eigenen Arc. Und dagegen wirken leider auch die viele Blockbuster-Serien, zum Beispiel das MCU, schon ein bisschen wie leere Kalorien, wenn man guckt, das, was die in einer Staffel erzählen, erzählt The Boys in einer Folge. Das merke ich auch an meinen Notizen, die ich immer zu den Folgen mache. Die arten aus, weil The Boys einfach so viel erzählt an Storylines. Und ich finde sie nicht ganz so stark wie Staffel 3. Die war ein bisschen klarer. Die hatte so ein bisschen so einen klareren Plot, an dem sich so die Staffel lang hangelt. Aber ich finde sie immer noch fantastisch. Und vor allem, warum ich sie mitgebracht habe, ist das explosive Finale. Das spoilere ich nicht, aber es gibt große Versprechen für die 5. Staffel und der Status quo wird ordentlich durchgerüttelt. Also okay. Das hat mich nochmal richtig überzeugt, das Finale.
Und die 5. ist ja auch die letzte Staffel, wie jetzt bekannt wurde.
Ganz genau, das ist dann das Endgame.
Also ich bin auch drin und schaue sie von Woche zu Woche gern. Wenn du von dem Muster sprichst, das du da erkannt hast, ist das schön spoilerig, wenn du jetzt erklärst, was das für ein Muster ist? Oder weil du meintest, die sind alle so nach einem ähnlichen Prinzip aufgezogen, die Staffeln?
Ja, so zum Beispiel merkt man so die The Boys, die werden dann quasi, verstreuen sich immer so am Anfang der Staffel und müssen so jeweils ihre eigenen Probleme erstmal irgendwie überwinden, bis sie dann am Ende wieder zusammenfinden. Und auch so das Konzept, wie die Serie mit Figurentoden umgeht. Also man merkt schon, am Anfang der Staffel werden neue Figuren eingeführt, damit die vielleicht sterben können im Laufe der Staffel, weil die Hauptfiguren sind überraschend unantastbar.
Ja, ja. Na gut, ja. Aber nee, ich freue mich, dass du da schon wieder Lust auf das Ende auch machst. Ich zieh mal den nächsten Zettel, weil ich weiß, dass Matthias da nicht so The Boys-affin ist. Da muss er jetzt nichts zu sagen. Dafür, Matthias, kannst du was zum nächsten gelben Zettel sagen, den ich hier rausgezogen habe? Es ist True Detective Night Country. Lief Anfang des Jahres bei Sky, ist natürlich immer noch bei Wow zu streamen. Und hat eine, also die Serie selbst hat eine 8,8, was natürlich auch der hervorragenden ersten Staffel zuzuschreiben ist. Die 4. bisher eine 6,3.
Eieiei.
Ist aber trotzdem auf Platz 3 der Redaktion gelandet. Also bei uns hat sie sehr vielen gefallen. Matthias, was hast du dazu zu sagen?
Ja, also ich meine, ich stehe da komplett dahinter, dass sie hier drin ist, weil ich glaube, ich habe sie auch nicht auf einen schlechten Platz in meiner Top 10 positioniert, sondern sehr weit vorne, vielleicht sogar ganz vorne, aber damals hatte ich auch noch nicht so viel House of the Dragon gesehen wie jetzt. Ich glaube, House of the Dragon hat das jetzt überholt, aber ich bin sehr HBO eingenommen, egal. True Detective haben ja vielleicht viele Leute gar nicht mehr damit gerechnet, dass das jemals nochmal zurückkommt. Wir erinnern uns, wir hatten diese erste Staffel, Matthew McConaughey, Woody Harrelson, ein absoluter Hype, wie ich ihn selten erlebt habe in den letzten 10 Jahren. Irgendwie dieses Duo, 2 Hollywood-Stars machen eigentlich was sehr Routiniertes, was es ganz oft im Fernsehen gibt, nämlich sie ermitteln, aber sie ermitteln halt in einem Fall, der so verstörend war, dass man wirklich in den Bann gezogen wurde und danach ist es ja ein anthologisches Format, wurde einmal der Cast komplett ausgewechselt, wir haben auch die Location gewechselt, wir haben die Schauspielenden gewechselt, viele Dinge haben sich verändert und irgendwie hat True Detective nie wieder irgendwie so dieses eine Gefühl erreicht, glaube ich, was viele Menschen mit dieser Serie verbinden wollen. Also Staffel 2 und 3 sind sehr unterschiedlich aufgenommen worden. Ich habe das Gefühl, die 2. war so die, wo für viele das auch schon gegen die Wand gesetzt wurde. Die 3. war dann wieder eher Back to the Roots hier, Mahershala Ali, der immer noch...
Beziehungsweise wurde von vielen, glaube ich, auch gar nicht mehr geguckt.
Dann. Ja, das kann natürlich auch sein. Und ich weiß auch nicht, ob die 4. Staffel jetzt... Ich weiß gar nicht, ob die super erfolgreich war. Ich gehe davon aus, dass die okay.
Zumindest wurde die Serie direkt danach verlängert um eine fünfte Staffel.
Ja, das ist doch ein gutes Zeichen. Aber wir haben ja schon so eine ziemlich starke Neuerfindung. Also hier Nick Pizzolatto, der das Ding ursprünglich ins Leben gerufen hat, der ist jetzt nicht mehr so wirklich involviert.
Der ist nur noch beleidigt.
Der ist nur noch beleidigt, hat Issa Lopez das Ganze als Showrunnerin übernommen und sie verlagert das in eine eisige Station, wo fast schon, als sind wir in einem Horrorfilm wie The Thing oder so, hier das Ding aus einer anderen Welt, passiert da ein grausames Verbrechen. Ganz, ganz, ganz viele Forschende werden getötet, eingefroren, auseinandergerissen, was auch immer. Und daraufhin hat Jodie Foster gerufen, weil das die einzige Frau auf diesem Planeten ist, die sich so einem grausamen Verbrechen stellen kann. Aber Jodie Foster spielt gar nicht mal so eine coole Detektivin, wo du sagst, ja, mit der will ich jetzt definitiv die nächsten sechs Folgen verbringen, sondern sie spielt da eher so eine Figur, wo du eigentlich dir denkst, Moment, jetzt geh doch mal kurz in dich, geh doch mal einen Schritt zurück, jetzt lass dich doch auch mal auf andere Leute ein, die in deiner Umgebung sind. Also ein sehr widerspenstiger Seriencharakter, und ihr zur Seite wird gestellt Kali Reis, die man eher so aus dem Kampfsport kennt, hat hier, glaube ich, ihre erste große richtige Schauspielrolle, und das ist natürlich eine viel verletzlichere Figur als die Jodie Foster-Figur, und daraus kommt dann so ein bisschen die Dynamik, die super forsche, erfahrene Detective und die etwas jüngere Detective, die da aufeinander treffen und ermitteln wollen. Und was mich da so in den Bann gezogen hat, ist, dass das wirklich sich wie eine lange Nacht anfühlt, in die man im Endeffekt einsteigt und gar nicht mehr rauskommt. So, es gibt kaum Szenen, die sich normal anfühlen, sondern man wird immer tiefer aufgesogen in diesen Albtraum und verirrt sich dann natürlich auch in dem Ort, den man kennenlernt, wo es ganz verschiedene Spuren gibt, wer denn an dem Verbrechen schuld sein könnte. Oder also ich habe bis zur letzten Sekunde auch irgendwie damit, dass das in eine übernatürliche Richtung
hätte noch abgleiten
geht.
Können.
Genauso.
Ne? Genau.
Also man kennt ja irgendwie die True Detective Staffeln, und ich glaube, das übernatürlich als Element da einzuführen, das wäre jetzt irgendwie ein bisschen außerhalb des Anthologieformats gewesen, dass sie so, oder den Rahmen, den sie sich gesteckt haben.
Aber es passt so thematisch zu der Serie, weil die halt durch diese lange Nacht alle so langsam den Verstand verlieren,
genau.
Menschen, die da leben.
Und wir haben alle 30 Days of Night gesehen, ohne Vampire hier natürlich, aber.
Ich weiß noch, da gab es eine Szene, wo irgendwo einfach plötzlich wie so eine Geistererscheinung in so einer Ecke stand, und dachte ich, oh mein Gott, das große Blair Witch-Trauma wieder.
Es hat dann fast schon so richtige Horror-Einschläge. Also ich fand es wirklich ultra spannend. Was ich so bei vielen mitgekriegt habe, ist, dass die letzten Episoden nicht mehr so stark gewesen sein sollen, aber das sind 6 Episoden, schaut ihr euch an, das könnt ihr eigentlich in einer Session durchbingen. Es ist sehr, sehr, sehr atmosphärisch. Vielleicht
habe ich letztes Jahr den Binge an Silvester gemacht.
Ah, sehr gut, sehr gut.
Nee, hatte die vorher.
Also, wenn ich mich an Staffel 4 erinnere, ist auch vor allem auch Atmosphäre ganz, ganz dicht erzählt. Ja. Gut, ich mache weiter und ziehe einen blauen Zettel, das heißt, ich bin wieder an der Reihe, und da steht drauf Evil Staffel 4. Das ist natürlich ein Zettel, ihr könnt es euch schon denken, den ich hier reingeworfen habe, ganz eigenmächtig.
Wo wir eben bei Übernatürlich waren.
Genau. Ist da nämlich eine ganz tolle Horrorserie, die jetzt gerade in ihrer finalen 4. Staffel läuft und einfach noch mehr Aufmerksamkeit verdient, weil sie so großartig ist. Hat bei Movieblood eine Wertung von 7,2. Ist jetzt mittendrin gerade, von 14 Episoden sind ein paar schon gelaufen. Wir befinden uns also in der Hochphase, und trotzdem finde ich es schon so gut, dass ich dachte, wir müssen sie mit einbringen. Kurze Trauerminute vielleicht einlegen, weil sie jetzt wirklich endet. Aber andererseits einfach, ja, ich würde schon sagen, meine liebste Horrorserie, die gerade so existiert. Wir haben sie ja schon häufiger vorgestellt. So ist so ein bisschen Akte X im religiösen Setting, mit episodischen Geschichten und Fällen und einer übergreifenden, vielleicht dämonischen Serienhandlung. Und wird vor allem für mich definiert durch das geniale Hauptdarsteller-Trio, die da so fantastisch zusammenspielen. Also die Psychologin Kristen Bouchard, die so die Skeptikerin ist, der Priester David Acosta so als Wundergläubiger und der wunderbar ganz, ganz tolle Techniker Ben, der da auch als Logiker einen großen Stellenwert in diesem Trio hat. Häufig hat man es eher so, die Analysten sind eher so die mal dabei gerufen werden, aber das sind wirklich drei, die da ihre Hauptrollen spielen. Und wenn man dann noch den Lost-Schurken Leland ergänzt, der da wirklich einfach so ein tolles Gegengewicht gibt, dann ist das einfach großartig besetzt, auch bis in die Nebenrollen, die ich jetzt nicht noch alle aufführe. Aber nur so als Beispiel mal für die, damit ihr mal einen Eindruck von Staffel 4 bekommt, wie das schon wieder so großartig losgeht. Dieses Trio wird ja immer angefordert, beziehungsweise die Kirche wird angesprochen, und dann werden die drei losgeschickt, um irgendwas zu untersuchen. Und da hatten wir jetzt in Staffel 4 schon, dass sie in einen Teilchenbeschleuniger, der fiktiv in den USA auch zu dem Schweizer parallel existiert, hinuntersteigen, weil da anscheinend irgendwelche Rituale stattfinden und Leute Angst haben, dass ein Schlund in die Hölle geöffnet wird, dass so eine Grube. Einfach schon diese Idee von Wissenschaft und Glauben zusammenzubringen an so einem Ort ist einfach ganz stark. Oder in der zweiten Folge haben wir irgendwie einen Werwolf, der auf einem Friedhof sein Unwesen treiben soll. Und dann kommen da auf einmal irgendwelche Roboterhunde mit rein und denkst, was ist gerade passiert?
Und Horrorschweine gibt
genau,
es.
Genau, verfluchtes Schweinefleisch, was ist da los? Also einfach so ganz kreative Ideen in so einem Kontext, wo man sagt, es ist alles noch gut zu verstehen und leicht zu konsumieren und trotzdem einfach mega spannend erzählt. Ja, für mich einfach eine unschlagbare Mischung aus laut lachen und sich gleichzeitig fürchtend ans Kissen klammern. Ganz, ganz tolle Horrorserie.
Ist natürlich von dem Duo geschrieben und geschaffen, das auch The Good Fight und The Good Wife gemacht hat. Die Kings, ganz toll.
Ja, ja. Ich mache weiter, es sei denn, ihr wollt noch was zu Evil sagen.
Guckt es. Bei Paramount Plus.
Und habe wieder einen gelben Zettel, Matthias. Da steht drauf The Gentleman und das ist der 5. Platz der Community-Bewertung auf MoviePilot dieses Jahr. Eine neu gestartete Serie bei Netflix und hat eine 7,6.
Ja, The Gentleman, basierend oder ausgesponnen als Spin-off hervorgegangen aus dem gleichnamigen Guy Ritchie-Film. Guy Ritchie kennt ihr ja sicherlich alle, der hat ganz viele ikonische britische Gangstersachen gedreht, sowas wie Snatch und Rock'n'Roller und zwischendrin auch mal Aladdin bei Disney. Keine Gangstergeschichte, die könnt ihr mit der ganzen Familie schauen, aber The Gentleman war für ihn, glaube ich, doch nochmal so ein Film, wo er so ein Best-of von dem, was er kann, irgendwie diese coolen Figuren schreiben, ihnen lässige Dialoge in den Mund legen, eine sehr vertrackte Geschichte spinnen, wo der eine den anderen betrügt und das natürlich mit einer der Creme de la Creme der britischen Gentleman eben zu besetzen. Wobei nicht nur britische Gentleman in dem Film, war auch Matthew McConaughey dabei. Der ist jetzt in der Serie, in dem Spin-off, nicht mehr am Start.
Dafür haben wir Theo James.
Ja, Theo James, Divergent-Star. Theo James in seiner größten Rolle, seitdem er zum Divergent-Star wurde. Schaut Divergent bitte.
Und die Frau des Zeitreisenden.
Ja, Staffel 1
ja, stimmt, abgebrochen. Oh Gott, pardon, das kenne ich gar nicht. Also ich weiß, was das ist, aber ich habe es nicht gesehen.
Da fällt der nackt durch die Zeit, das bleibt in Erinnerung.
Hier hat er überraschend viel an und er bekommt noch mehr, denn er spielt den Erben eines großen Familienanwesens und muss dann feststellen, dass sein Keller eine Cannabisplantage ist und er mehr oder weniger freiwillig in kriminelle Sachen verstrickt wird und verschiedene Gangsterfiguren, einen Drogenboss und so weiter, auftreten, die ihn, ja, keine Ahnung, so, wo er erstmal rausfinden muss, Moment, welche Rolle spiele ich da? Weil der erste Instinkt ist irgendwie, Moment, was machen die da bei meiner Familie im Keller? Und der zweite Instinkt ist, kann ich nicht vielleicht auch davon irgendwie Profit schlagen? Aber in was begebe ich mich da rein? Das wird doch alles sehr gefährlich, die wollen alle sehr viel Geld und haben alles sehr viele Waffen. Und dann hat das nämlich an einfach so einen typischen Guy Ritchie Flow, muss ich jetzt sagen, weil ich selbst nicht gesehen habe. Ich habe es mir vorhin nur kurz angelesen, damit ich diese Serie hier für die Community stellvertretend vorstellen kann. Ich weiß aber von Menschen, die sie gesehen haben, dass Guy Ritchie Fans im Endeffekt hier genau das geboten bekommen, was sie irgendwie aus dem ersten Film kennen, was sie so an Vibes aus Guy Ritchie Filmen kennen. Und auf Netflix war das Ding ja auch ein Riesenhit, war mehrere Wochen in den Charts. Und
weiß man da schon, ob da schon eine zweite Staffel bestellt wurde?
Ich glaube noch nicht. Also Guy Ritchie ist viel beschäftigt. Ja, also gut, ja. Das ist, du musst einmal irgendwie weggucken und schon hat er zwei Filme wieder gedreht.
Ja,
jetzt dreht er ja für Amazon diese Young Sherlock-Serie.
Sein jüngster Film kommt jetzt auch zu Amazon.
Ministry of Ungentlemanly Welfare. Da haben wir die ungentlemanly Leute. Ja. Jetzt haben wir The Gentleman.
Und was ich interessant finde, er ist ja wirklich nicht nur als Produzent involviert, sondern er hat ja teilweise auch Folgen mitgeschrieben, plus Folgen selbst inszeniert von dieser Serie. Also das ist nicht so einfach von, wir haben die Marke Ritchie übernommen und auf dieses Netflix-Produkt draufgepappt, sondern ich glaube, da ist er schon eine starke Stimme auch in dem ganzen Projekt. Und das macht es für mich dann tatsächlich interessant. Also sollte ich ihm jemals eine Chance geben, dann wäre das einer der Beweggründe, dass ich sage, Ritchie ist da wirklich so sehr involviert, dass es nicht einfach nur ein Spin-off ist, was existiert, um Spin-off zu sein.
Ich gucke keine Guy Ritchie-Projekte mehr seit Aladdin.
Max wurde vergrault. Ich bin leider nach Folge 1 auch nicht weitergekommen. Ich war aber auch nicht der größte Fan von The Gentleman, also als Film. Ich gibt viele Guy Ritchie-Filme, die ich mag, aber der war es nicht. Und dann dachte ich, nö, dann überlassen wir das der Community, das hier reinzubringen. Ich ziehe derweil den nächsten Zettel, einen blauen mal wieder. Sorry Max, du musst noch warten.
Kein Problem.
Und habe hier Abbott Elementary Staffel 3 rausgezogen. Relativ frisch gestartet im Juni bei Disney Plus Und deshalb hat es auch noch keine Staffeldurchschnittsbewertung, aber immerhin eine Moviepilot-Serienbewertung von 6,8 ist jetzt nicht so herausragend, aber ihr könnt da ja noch nachlegen. Ich will euch mitnehmen an die Abbott-Grundschule in Philadelphia, ein Brennpunkt und mit chronischem Geldmangel eine Schule. Und hier unterrichten Lehrer Lehrkörper mit Leib und Seele. Die übereifrige Idealistin Janine zum Beispiel möchte da alles zum Besseren wenden, aber muss dann doch an ihre Grenzen stoßen. Gespielt von Serienschöpferin Quinta Brunson die da sowohl die Showrunnerin als auch die Hauptfigur ist. Dann haben wir noch einen unmotivierten und doch dann irgendwie motivierten Vertretungslehrer namens Mr. Eddie, auch als Hobbygärtner bekannt. Die recht kriminell, aus einem kriminellen Hintergrund stammende Melissa Cementi, die alteingesessene Schülerflüsterin Barbara und den hippschwulen Jacob, der aufpassen muss, dass er sich nicht zu sehr anbietet an alle, wenn er immer über irgendwie reden will. Und dann natürlich noch die komplett ungeeignete Schulleiterin Ava, die manchmal doch ganz gute Ideen hat. Also einfach so ein sehr witziges Ensemble, was da auftritt. Ich glaube, Komödien haben es generell ein bisschen schwerer in Deutschland so, da richtig hohe Bewertungen einzufangen. Aber hier ist es so eine Serie, die für mich seit Staffel 1 durchgehend lustig ist, tolle Ideen hat und schon recht natürlich spezifisch amerikanisch ausgerichtet ist, aber im Humor dann irgendwie doch universell. Und
einfach dieses Ensemble, dass die wirklich von Folge 1 an wirklich eingespielt sind. Sonst gibt's ja auch oft bei Comedy-Serien,
dass man sagt, man muss die erste Staffel weglassen.
Die erste Staffel musst du erstmal durchhalten.
Aber das ist hier gar nicht so, genau. Ja, zum Beispiel in Folge 6, da soll ein Schulfest gefeiert werden, um euch mal so einen Überblick des Humors zu geben. Und dann stellen sie an dieser von vornehmlich schwarzen Lehrern und schwarzen Schülern frequentierten Schule fest, der Gründer war offenbar ein rassistischer Plantagenbesitzer. Was machen wir denn da jetzt? Müssen wir jetzt die Schule umbenennen? Gibt es da irgendwie noch einen anderen, der so hieß, dessen Name wir nutzen können, um zu sagen, ja, wir sind nach dem benannt? Bitterböser, aber doch gleichzeitig viel gut Humor, ganz toll zusammengeführt. Ich habe alle Folgen schon gesehen, die zu Staffel 10, zu Staffel 3 gehören. Wie gesagt, die läuft ja gerade noch. Und kann es wirklich nur allen ans Herz legen. Gerade so vielleicht auch Fans von dem amerikanischen The Office und so eine Mischung aber auch aus Parks and Rec, wenn man so diese Kameracrew läuft mit und filmt alles damit reinbringt.
Also ich würde eher sagen Parks and Rec, weil es ist mehr Feel Good Vibes als The Office, ist ja teilweise doch sehr bissig.
Okay, ja. War nur wegen Workplace-Comedy, dachte ich. Ja, okay, aber gut, dann eher Parks and Rec.
Habt ihr eine Lieblingsfigur?
Oh ja, das ist schwer. Ich glaube schon Mr. Eddie.
Ich wollte jetzt Ava sagen. Und ich habe mich sehr gefreut, in der dritten Staffel gibt es eine Folge, die heißt Too Ava Too Fast. Und habe ich mich sehr gefreut als Ava-Fan.
Also wenn ihr ein bisschen lustige Unterhaltung wollt, dann schaut da unbedingt rein.
Große Comedy-Empfehlung.
So Max, jetzt habe ich endlich wieder einen rosa Zettel in der Hand. Oh. Mal gucken, was draufsteht. Es ist eine Community-Wertung oder was ist das? Moment, du Ritz. Ist er wieder reingefallen? Hier. Es ist Community Platz 4, The Walking Dead, The Ones Who Live, kam dieses Jahr zurück.
Mein Herz geht auf. Genau, eine Wertung 7,8, Platz 4 bei der Community. Und das ist natürlich das The Walking Dead Kapitel, auf das alle Fans der Zombie-Saga über 5 Jahre gewartet haben. Das fehlende Puzzleteil, die Geschichte von Rick Grimes und Michonne, die uns die Hauptserie bis zum Ende dann leider nicht mehr zurückgebracht hat. Und da habe ich natürlich einmal eine Podcast-Empfehlung, wenn ihr noch mehr zu The Ones Who Live hören möchtet, von Esther und mir. Da haben wir nämlich eine Folge zu der Serie gemacht und die heißt The Walking Dead, ist The Ones Who Live das bessere Finale? Fragezeichen. Genau. Worum geht's, falls ihr noch nichts von der Serie gehört habt? Es geht um die einstige The Walking Dead Hauptfigur Rick Grimes, der in Staffel 9 aus der Serie herausgeschrieben wurde und nach einer Brückenexplosion von einem Hubschrauber in eine völlig neue Umgebung eskortiert wurde. Und zwar wurde Rick zu einem Gefangenen des CRM, dem Militär der sogenannten Civic Republic, einer abgeschotteten und geheimen Megagemeinschaft in Philadelphia, und nach Jahren gescheiterter Fluchtversuche wurde Rick gebrochen. Er fügte sich seinem neuen Schicksal und bis dann eines Tages Michonne wieder auftaucht, seine Ehefrau. Beziehungsweise haben wir in dieser Serie erfahren, dass sie noch nicht verheiratet waren. Genau. Und das ist eine überraschend emotionale Geschichte, die ergründet wird, ob die Liebe zwischen den beiden Figuren nach Jahren der Trennung noch stark genug ist und ob Rick überhaupt noch gerettet werden kann. Ist er schon zu indoktriniert in dieses CRM? Und das ist eine ganz fantastische Miniserie. Ja, vielleicht etwas unbefriedigend im Hinblick auf die Antworten auf die großen Franchise-Fragen rund um dieses CRM, das über Jahre und mehrere Serien hinweg mit kleinen Brotkrumen aufgebaut wurde. Aber als Fortsetzung dieser beiden Figuren, Rick Drake und Michonne fand ich das ganz große Klasse, wirklich sehr intensiv gespielt auch und ein schöner Abschluss. Also es gibt Antworten, finde ich, auf alle Fragen und ein Ende, das mich sowas von emotional mitgerissen hat.
Für mich auch so stark, weil es wirklich so für mich die emotionalste Walking Dead Serie ist, die wir hatten, wirklich so ganz auf diese Figurenbeziehungen konzentriert und das muss man erstmal machen in einer Zombie-Apokalypse, wo eher so auf Schauwerte häufig geachtet wird, wo dann ein paar Zombies immer vorbeistolpern und dich fressen wollen.
Die Folge 4 war das, glaube ich, die ja fast komplett das in einem Apartment spielt, wo die beiden einfach nur so den Konflikt zwischen sich und ihr Trauma exerzieren. Eieiei.
Ja. Eieiei.
Sexy Time mit Rick und Michonne gab's da.
Also schaut es euch unbedingt an beim Magenta TV. Ich mache
vielleicht ist es übrigens auch noch nicht der Abschluss, weil es war ja eigentlich eine Miniserie, aber vielleicht das ist die erfolgreichste Serie, Walking Dead Serie von AMC und die bestbewertete Spin-off-Serie. Deswegen vielleicht passiert da ja jetzt im Juli schon was, wenn die Comic-Con ist. Mal gucken. Also wenn bei Daryl Dixon schon über Staffel 4 gesprochen wird gerade, dann denke ich doch stark, dass sie auch irgendeinen Weg nochmal finden, um Rick und Michonne zurückzubringen.
Ja, das muss eigentlich passieren.
Ich glaub, und wenn es eine andere Serie ist.
Die Spin-offs haben ja zusammen inzwischen fast mehr Folgen als die Hauptserie. Oder Staffeln.
Nein, noch nicht ganz so viel.
Noch nicht ganz so, aber okay.
Aber es geht extrem schnell, oder? Also
ja,
es sind ja immer nur 6 Folgen. Da kommt jetzt jedes Jahr von jedem Spin-off eine neue Staffel.
Hi Leute, ich bin Gianna Baccio, Sexualpädagogin und Autorin. Man könnte sagen, ich kläre hauptberuflich über Sex auf. Und das mache ich ab sofort auch in meinem neuen Podcast Hot Stuff. Da kläre ich ein für alle Mal die vielen Mythen und das Halbwissen auf, das ich immer wieder höre. Sowas wie Pornos sind ja so schädlich und zerstören den Sex oder auch Sex geht doch gar nicht ohne Erektion. Hot Stuff erscheint ab sofort jeden Freitag überall, wo es Podcasts gibt.
Und wir bleiben bei Magenta TV. Ich habe derweil schon den nächsten Zettel aus dem Hut gezogen. Und wenn ich am Anfang des Podcasts gesagt habe, ich hatte wenig herausragende Serien, habe ich jetzt meinen persönlichen Platz 1 und auf der im Redaktionsranking hat es immerhin auf Platz 5 geschafft, gezogen.
Ich weiß, welches ist.
Interview with the Vampire, Staffel 2, gerade frisch zu Ende gegangen. Was für eine großartige Serie. Lasst euch da nicht von der Whoopilot-Wertung von 5,6 abschrecken, die da völlig unaussagekräftig ist, sondern lieber von uns mitnehmen. Es ist eine Neuverfilmung eines berühmten Romans von Anne Rice. Vielleicht schon mal gehört, Interview mit einem Vampir. Wurde ja schon verfilmt, ist eigentlich 1976 erschienen, aber jetzt genial in der Moderne zu einem so eigenständigen Werk gemacht worden, dass man gut beides, Film und Serie, nebeneinander genießen kann. Staffel 1 fand ich schon großartig, Staffel 2 hat mich sowas von weggepustet. Worum geht's vielleicht für die noch gar nichts wissen? Es geht um den Vampir Louis de Pont-du-Lac, gespielt von Jacob Anderson. Einst bekannt aus Der graue Wurm, jetzt bekannt aus als Louis de Pont-du-Lac. Und der erzählt dem Journalisten Daniel Molloy seine Lebens- und Totengeschichte. Anfang des 20. Jahrhunderts wird er nämlich in New Orleans vom Vampir Lestat zum Blutsauger gemacht. Und muss dann ja mit diesem Schicksal erstmal klarkommen, hat eine sehr intensive Beziehung zu besagtem Lestat, bis dann auch noch ein Vampirkind namens Claudia erschaffen wird. Und am Ende der ersten Staffel flüchteten Louis und Claudia nach Europa. Und da setzt jetzt die zweite Staffel ein und erzählt uns so ein bisschen von dieser, ja, was sie da in Europa erlebten, vor allem in Paris, was da alles passierte. Und sehr interessant ist, dass Staffel 2 jetzt diese Interviewsituation erweitert. Wir haben jetzt nicht nur den einen Vampir und den Reporter, der ihn interviewt, sondern wir haben noch Armand, der dazu stößt, ein weiterer Vampir, also der Boyfriend, sage ich mal, von Louis seit 70 Jahren. Und das ist so interessant, weil wir erleben jede Folge neu, wie sich da eine Dynamik verschiebt, die man zu kennen glaubte. Also es wird Wissen vorenthalten, es wird Wissen enthüllt. Ich bin jedes Mal, okay, jetzt bin ich voll auf der Seite von dem und dann kommt passiert die nächste Folge was und denke ich, nein, wie könnt ihr mir das antun? Ihr
habt schon fast so ein bisschen Rashomon-ähnlich.
Ja, ja, total. Und es funktioniert so gut und man denkt, okay, Interview mit einem Vampir ist eher so ein Fantasy-Horror-Geschichte, aber für mich ist es da so viel Charakterdrama drin, was unter die Haut zieht. So eine fantastische Figurenzeichnung, dass ich das in Genreserien so selten sehe, dass ich völlig begeistert bin davon, was da passiert. Ich habe ein emotionales Schleudertrauma im besten Sinne nach Staffel 2. Und was diese Serie alles mit Blicken sagen kann, ist ganz, ganz toll. Und ja, ich weiß nicht, Max, was kann man noch sagen, damit Leute sich diese wunderbare Serie angucken?
Sie ist fantastisch. Sie ist sexy, blutig, queer. Es ist alles, ich finde diese verschiedenen Erzählperspektiven, die Serie spielt damit, wer erzählt, was für eine Geschichte mit nicht zuverlässigen Erzählern immer. Es gibt jetzt auch bald eine dritte Staffel, die wurde gerade frisch bestellt, wo dann noch ein anderer Vampir nochmal die Geschichte aus seiner Sicht erzählen wird, höchstwahrscheinlich. Also das ist ganz, ganz, ganz spannend. Und natürlich ist die Serie auch Teil eines großen Serienfranchise, was gerade aufgezogen wird bei AMC.
Das Immortal Universe.
Es gab schon die Mayfair Witches, die ich jetzt nicht so empfehlen könnte, nee, groß nee, die Serie.
Aber Interview with the Vampire ist einfach gerade ganz an vorderster Front bei der Fantasy-Unterhaltung dabei. Also.
Und nächstes Jahr kommt noch eine dritte Serie, Talamasca.
Ja, also da solltet ihr jetzt einsteigen, bevor es schon wieder zu viele Folgen sind, um das nachzuholen. Aber jetzt ist es noch überschaubar.
Und ich glaube, es gab keine Folge dieses Jahr, wo ich so viel geweint habe, wie das Finale von Staffel 2.
Ja, auch im positiven Sinne.
Im positiven Sinne.
Matthias, ist das was dich mal reizen würde, da reinzugucken?
Prinzipiell ja, aber ich muss, glaube ich, auch erstmal den Brad Pitt Tom Cruise Film schauen.
Das nee, habe ich auch nicht.
Hast du auch nicht? Ja, also.
Mit wem sitze ich hier im Podcast?
Ich weiß nicht. Das ist echt so eine Kategorie von Filmen, die früher ständig im Fernsehen kamen und ich dachte jedes Mal, kannst du das nächste Mal gucken. Und jetzt, ich meine, vielleicht mache ich es auch, dass ich die Serie als Einstieg nutze. Es wäre halt mehr Arbeit auf
Bitte
einen Schlag. Ja.
Nein, ist nicht mehr Arbeit.
Ja. Aber ich meine, unser halbes Redaktionsteam ist ja mittlerweile so gehypt, einfach. Irgendwann muss ich reinschauen.
Ja, bitte.
Wir kommen jetzt einfach jeden Tag ins Büro, um Matthias zu hypen.
hast du schon Interview with the Vampire geguckt?
Ja.
Gut, ich mach mal weiter mit einer Serie, die du garantiert gesehen hast, weil du sie vorhin schon erwähnt hast. Hier habe ich House of the Dragon Staffel 2, wieder Fantasy, aus dem Hut gezogen. Diesmal allerdings Sky Wow streambar mit einer aktuell 7,2 Bewertung und Platz 4 der Redaktion.
Ja, also es ist vielleicht fast ein bisschen vermessen, dass die hier drin ist, weil ja offiziell erst 3 Folgen ausgestrahlt sind zum Zeitpunkt der Aufnahme. Aber für mich persönlich muss ich sagen, diese 3 Folgen haben mich schon mehr erfüllt als so manche ganze andere Staffel, die ich dieses Jahr gesehen habe, weil die Drehbücher wieder extrem gut geschliffen einfach sind. Also obwohl das ja auch eine Serie ist, wir wissen, die erste Staffel hatte 10 Folgen, die zweite Staffel hat jetzt nur 2 Folgen. Das heißt, das ist ein Projekt, was definitiv gebeutelt aus dem Doppelstreik letztes Jahr in Hollywood herausgeht. Und man hätte ja denken können, okay, sie haben es versucht, noch irgendwie zu Ende zu bringen. Selbst wenn wir keine 10 Episoden hinkriegen, dann noch irgendwie die 8. Aber bisher, soweit wie ich es gesehen habe, fühlt sich das nicht so an, als hätte da irgendjemand Kompromisse oder Einschnitte vorgenommen. Sondern ich habe das Gefühl, die schließen direkt da an, wo wir aufgehört haben. Aber jetzt nicht nur auf so einer storytechnischen Ebene, sondern auch irgendwie das Selbstverständnis, was diese Serie von sich hat und genau weiß, ja, ich trete irgendwie in die Fußstapfen von Game of Thrones, was der größte Serienblockbuster der vergangenen Dekade ist oder überhaupt die größte Serie, was so dieses Blockbuster-Format angeht. Und da sind jetzt aber keine Einschnitte gemacht worden. Wir mussten nicht schneller, wir mussten nicht billiger oder wir mussten unter sonst irgendwelchen Kompromissen das Drehen produzieren, sondern das wird für mich gerade von Folge zu Folge nur noch größer und epischer und vor allem auch tragischer. Und ich glaube, das ist das, was ich an diesen Geschichten am meisten liebe. Oder der offensichtliche Grund, dort einzusteigen, sind ja, glaube ich, eher so die Intrigen, die super fiesen Charaktere, die ganzen Pläne, wie sich hintergangen wird. Aber was ich dann am meisten mag, ist, wenn ich mich so kurz zurücklehne und dann irgendwie sehe, ah, okay, so läuft jetzt gerade was zusammen. Und das ist so bitter einfach nur für die und die Figuren. Und jetzt haben wir hier den großen Konflikt zwischen einmal Team Grün und einmal Team Schwarz, der sich aufzeigt, und soweit wie wir bisher gekommen sind, gab es ja jetzt auch eine ganz besondere Begegnung, wo zwei Figuren, die für alle Außenstehenden aufs Bitterste verfeindet sind, aber ja eigentlich auch früher mit sehr gut befreundet waren, vielleicht doch einen Weg finden, wie sie ganz normal wieder miteinander reden könnten. Und das fand ich so faszinierend, wie diese mega Riesenproduktion, wo tausend Dinge in Bewegung sind, wo wir Produktionswerte haben, die jeder Beschreibung spotten, wo wir super Cast und Crew haben, eben diese brillanten Drehbücher und eben auch eine Geschichte, die definitiv als Epos angelegt ist, aber wo dann wieder sowas auf so ein Zwei-Personen-Gespräch hinauslaufen könnte, was alles nochmal umstellt und du jedes Mal da bist und den Atem anhältst mit, ja okay, wird jetzt der große Krieg ausbrechen?
Können
oder,
die dieses
oder nicht?
Missverständnis noch ausräumen?
Genau, und das finde ich so faszinierend, dass wir sind eigentlich sehr tief in der Geschichte drin und nach den ganzen Game of Thrones Staffeln wissen wir eigentlich, nee, das wird nie ein gutes Ende in irgendeiner Art und Weise nehmen und trotzdem fieber ich sehr mit unseren zwei Hauptfiguren mit, eben weil es in der ersten Staffel diesen brillanten Prolog gab, der 5 Episoden lang war und uns die Figuren in jüngeren Jahren vorgestellt haben und das unter veränderten oder beziehungsweise, und dann hat sich sehr viel verändert einfach in deren Leben und jetzt stehen sie auf verschiedenen Fronten, aber ich bin wahnsinnig gespannt, wie das weitergeht. Und ich versuche mich gerade auch wirklich, das ist so eine Serie, wo ich aktiv gucke, mich vor Spoilern irgendwie zu entziehen, weil es gibt ja im Endeffekt eine Vorlage von George R. R. Martin, wo man nachlesen könnte, in welche Richtung sich das
Aber selbst mit Vorlage hat man ja immer noch Angst, kann ich dir sagen. Und mich fasziniert halt auch, die Vorlage ist halt so ein Sachbuch, ne, so ein Historienbuch, der hat das gemacht, aber du hast da nicht wirklich eine Figurenbeziehung. Und jetzt wirst du so reingeschmissen und dann gibt's auf einmal Figuren für mich, wo ich sage, die habe ich verachtet letzte Staffel und jetzt werden sie mir auf einmal sympathisch gemacht. Wie kann das sein? Hört auf damit.
Also ich hoffe sehr, dass das Otto hier, die Ralph Evans-Figur, dass die überlebt. Das ist gerade dem, den ich am liebsten anschaue. Und ich muss sagen, mein absoluter Lieblingsmoment in der Staffel ist in der ersten Episode schon, also soweit ich es bisher gesehen habe, wo er immer so sich seinen Weg wirklich um diese Schwerter des Throns bahnen muss, um dann den König was einzuflüstern, was aber auch nicht so wirklich für voll genommen wird. Ich weiß nicht, das ist so ein Wahnsinns-Act und das erinnert mich dann an Staffel 1, wenn Paddy Considine auch so irgendwie den Gang langsam runterläuft. Und also irgendwie, dass diese Serie die Wege begreifbar macht, selbst wenn es eigentlich nur so ein 10-Meter-Weg ist, aber was da alles dran hängt, das ist so, also wirklich, da steckt so wahnsinnig viel drin, in jeder kleinsten Geste.
Wir müssen noch eine
Geste.
Folge zu
Ich wollte gerade sagen, wir haben alle noch Redebedarf, glaube ich, brauchen noch eine extra Folge, aber uns läuft gerade die Zeit davon.
Ich habe schon viel gesehen.
Deshalb ziehe ich mal den nächsten Zettel. Max, es ist ein rosa angehauchter. X-Men 97 steht drauf und hat eine Google-Bewertung von 8,1. Huiuiui, bei Disney Plus.
Die ist nicht aus dem Jahr 97, Matthias. Ach so. Genau, die hat eine Wertung von 8,1 und wäre auf Platz 2 der Community gelandet eigentlich, aber sie hat zu wenige Bewertungen. Mhm. Was ist da los? Und ich glaube, ich bin auch der Einzige bei uns im Team, der es gesehen hat.
Ich glaube, ja.
Und das kann ich so nicht stehen lassen. Deswegen habe ich es mal mitgebracht. Das Ganze ist ein spätes Sequel zu der X-Men-Animationsserie aus den 90ern. Die lief bis
97?
Ja, genau. Und die hat auch jetzt, die neue Serie, so einen charmanten Oldschool-Vibe und Look. Das haben die sehr, sehr cool gemacht. Und das Original muss man aber nicht zwingend gesehen haben. Ich habe es nicht gesehen, liebe die Serie trotzdem, die neue. Und worum geht es? Es geht natürlich um die X-Men. Die müssen zu Beginn der Serie den Verlust ihres Anführers und Mentors Charles Xavier verkraften und werden damit konfrontiert, dass Professor X ausgerechnet Magneto sein Erbe und die Führung der X-Men vermacht hat. Und dazu zählen unter anderem die Mutanten Cyclops, Jean Grey, Rogue, Beast, Wolverine, Storm, Jubilee, Morph und Gambit. Ha. Und zu den einzelnen Storylines will ich jetzt gar nicht so viel spoilern. Wenn das MCU in Zukunft einen X-Men-Film hervorbringt, dann bitte so wie diese Serie. Also die Serie bringt fantastisch all die Thematiken, die man mit den X-Men verbindet, auf den Punkt. Vor allem auch so diese queere Allegorie, die ja so sehr in der Geschichte der Mutanten verankert ist, wird toll behandelt und die Serie ist auf visueller und erzählerischer Ebene einfach hervorragend. Da gibt's einige epische und tragische Figuren, Ereignisse und die Serie ist sich auch nicht zu schade, einmal das Herz rauszureißen. So viel dazu. Ja. Und natürlich die Musik, die geht einem nicht mehr aus dem Kopf. Es gibt dieses Musikthema. Also das vergisst man danach nie mehr.
Okay, also dadurch, dass du jetzt gesagt hast, man muss die Zeichentrickserie nicht schauen, hast es mir jetzt tatsächlich wieder schmackhaft gemacht. Ich war da immer so ein bisschen, muss ich jetzt ganz viel vorher nachholen, aber ich liebe eigentlich das X-Men-Franchise, die ganzen Filme, die es im Kino gab.
Man muss es einfach hinnehmen, dass die schon Abenteuer erlebt haben.
Okay, mal. Okay.
Na 10 gut. Episoden,
Dann schaue ich doch mal rein, Max, dann schaue ich doch mal rein. Und ziehe den nächsten Zettel. Er ist gelb, Matthias, und es steht Mr. and Mrs. Smith drauf. Bei ja. Amazon lief das. Hat eine unverständliche 5,2 Movieblöd-Bewertung, aber da kannst du jetzt gegensteuern, denn in der Redaktion ist es auf Platz 6 gelandet. Mhm.
Ich bin sehr froh, dass das die Serie reingeschafft hat, ist jetzt nicht sehr selbstverständlich. Mr. und Mrs. Smith sagt vermutlich den meisten was als Titel des 2005 erschienenen Action-Blockbusters Mr. und Mrs. Smith von Doug Liman mit Angelina Jolie und Brad Pitt in den Hauptrollen. Der läuft jedes Jahr mindestens 8-mal im Free-TV um 20.15 Uhr auf Fox. Keine Ahnung. Ich habe den früher wahnsinnig oft geschaut, geliebt, auch weil das für mich so irgendwie so die Krone von diesem poppigen 2000er Star-Action-Hollywood-Kino ist. Und dann stellt sich da die Frage, Moment, was will das denn im Serienbereich? Das lässt sich ja erstmal gar nicht so leicht übersetzen. Kommt da jetzt auch so eine krachende Blockbuster-Serie daher? Und die Antwort ist nein. Das ist eine sehr unerwartete Serie geworden. Also ich glaube, die Prämisse ist noch sehr ähnlich. Wir haben wieder hier zwei Figuren, die sehr gut sind in allen, was Waffen angeht, aber sehr schlecht sind in allen, was Gefühle angeht. Donald Glover und wie heißt sie? Maya Erskine spielen die Hauptrollen. Sie kannte ich vorher ehrlich gesagt noch gar nicht.
Vielleicht erst Sprecherin.
als Sprecherin.
Von Blue Eyes Samurai.
Ganz genau.
Ah, genau. Und ich glaube, sie tauchte auch irgendwie in der Obi-Wan-Serie auf vor 1-2 Jahren, genau. Auf alle Fälle war ursprünglich Phoebe Waller-Bridge in das Projekt involviert von Fleabag. Und da gab es ja auch schon sehr viel Existenzkrise. Sie wollte das zuerst mit Donald Glover umsetzen. Letzten Endes ist nur Donald Glover da geblieben. Donald Glover kennt ihr, glaube ich, alle, die Serien schauen aus Community und Atlanta. Prinzipiell genau ein Mensch, der in den letzten Jahren überall war, egal ob jetzt Film, Fernsehen oder eben seine Musik, die er auch noch macht. Und
nur seine Lando Calrissian-Serie hat er noch nicht.
Ja, soll ja jetzt ein Lando-Film werden, aber wer weiß, ob das jemals kommt. Ich glaube, das ist das Grundproblem bei Donald. Ich glaube, er macht zu viel, aber deswegen bin ich froh, dass wenigstens irgendwie Mr. und Mrs. Smith eines der Projekte ist, die durchgekommen ist. Weil, ja, es ist dann letzten Endes nicht die krasse Action-Blockbuster-Serie geworden, sondern eher sowas in der Tradition von diesen ganzen existenziellen, wir reden über Gefühlen, Serien, die in den 2010er Jahren auf HBO liefen. Also von Girls über Togetherness bis hin zu, weiß nicht, was ist da alles, so Louie oder auch Better Things hier mit Pamela Adlon, würde ich alles so als...
Das ist Better Things mit mehr Mord.
Ja, also es geht oft einfach um die Beziehung der beiden über die großen Fragen des Lebens und zwischendrin gibt es eigentlich pro Cameo mindestens einen großen Star, der vorbei schaut. Also der Cast an Supporting bzw. an Gaststars, der spottet wirklich jeder Beschreibung. Angefangen bei Isa Gonzalez über Alexander Skarsgård, Paul Dano und John Turturro ist dabei. Wenn wir weitergehen, sind irgendwo Sarah Paulson, Parker Posey, Wagner Moura, Ron Perlman.
Hör auf, Matthias, ja, das reicht.
Es sind wirklich sehr viele Leute dafür, dass das nur 8 Folgen sind und schaut ihr an und kommt weinend raus irgendwie. Ja, also ja. Das war für mich das Verblüffendste. Also ich mag auch, was der Originalfilm irgendwie ist mit seinem explosiven, poppigen, was auch immer, 2000er Blockbuster-Kino. Aber das ist irgendwie sowas, was mich unerwartet ins Herz getroffen hat.
Ja, und ich erkläre mir auch diese relativ schlechte Bewertung bei Movieplot damit, dass einfach viele mit einer ganz falschen Erwartung reingegangen sind. Die wollten so einen Action-Spaß wie Mr. und Mrs. Smith und dann war es eher so ein Spionagedrama à la The Americans.
Das ist so Fall der Woche, aber der Fall ist immer eine neue Phase ihrer Ehe.
Ja, ja. Ja.
Und kann man es nicht auch so ein bisschen im Fahrwasser von Barry lesen mit Bill Hader?
So vom Tonfall so ein bisschen, ja, in der Mischung aus Humor und Drama, boah, im weitesten Sinne.
Also jetzt nicht exakt das, aber wenn ich es irgendwo so verorten müsste auf einer Serienkarte, würde ich zumindest so ein paar Elemente definitiv in beiden Serien sehen.
Okay. Gut.
Ich sehe schon, es ist ein blauer Zettel.
Es ist ein blauer Zettel. Und zwar steht Ripley drauf. Es ist Community Platz 3 mit einer 7,9 Bewertung. Eine Netflix-Serie, eine neue, aber eine sehr ungewöhnliche Netflix-Serie. Nämlich eine Miniserie mit 8 Folgen, die von Netflix eingekauft wurde.
Weil Showtime sie nicht mehr wollte.
Genau. Es ist die dritte Verfilmung des gleichnamigen Kriminalromans von Patricia Highsmith aus dem Jahr 1955, der talentierte Mr. Ripley, die dann eine fünfbändige Reihe losstieß. Ich fand es vor allem sehr lohnenswert im Zusammenhang mit den anderen Filmen, die ich dann vorher nochmal geguckt habe, nämlich Nur die Sonne war Zeuge von 1960 und der talentierte Mr. Ripley von 1999. Weil mir dann gezeigt wurde, Mensch, es gibt so eigentlich dieser gleiche Stoff, wie unterschiedlich der verfilmt und interessant gemacht werden kann durch eine Interpretation, die da draufgelegt wird. Das fand ich mega stark. Und dann hat man natürlich jetzt auch immer eine Netflix-Serie, die hat so einen starken Schwarz-Weiß-Look, was wir auch noch nicht so viel bei Netflix gesehen haben. Es ist so noir, düster. Anfangs vielleicht ein bisschen irritierend, weil die italienische Landschaft dann nicht strahlen kann. Aber nichtsdestotrotz, einfach mit fortschreitender Handlung gibt's immer mehr Sinn, wird unheimlicher. Die ganzen Bildkompositionen, Formen, Schatten stimmen einen da so cineastisch ein. Also, dass es dann auch ein visuelles Spektakel wird. Es ist keine schnelle Serie, aber ich wurde trotzdem reingezogen. Also, kein Wunder bei Serienschöpfer Steve Zalin, der so Sachen wie The Night Of oder Hannibal auch mitgeschrieben hat. Es geht um Tom Ripley, einen, ich sage mal, kleinen Trickbetrüger, der in den 1960ern in New York lebt, aber dann angeheuert wird, vom Vater von Dickie Greenleaf diesen Reedereierben nach Hause zu holen, weil der schon ewig in Italien rumschlawinert und endlich mal heimkommen soll. Und als er aber dann da ankommt und Freundschaft zu diesem Dickie aufbaut, indem er sich als einen Bekannten ausgibt, der gar nicht so richtig ist, findet er dann Gefallen an diesem Luxusleben, was der da hat und will das eigentlich auch damit einsteigen und beginnt dann immer mehr die Identität von Dickie Greenleaf zu begehren. Wer die Filme kennt, weiß, wie das ausgeht. Es folgen viele, viele Treppenstufen, die die Hauptfigur auf- und niedersteigen muss. Und das ist auch deshalb, dieses Auf und Ab dieser Serie wird darin ganz gut gespiegelt. Es gibt eine tolle Katze für Leute, denen das wichtig ist in Serien. Und natürlich ist Andrew Scott in der Hauptrolle auch ganz stark besetzt und ganz, also völlig anders als jetzt dieser nerdige Matt Damon, den wir schon hatten, oder diesen attraktiven Alain Delon, der in der ersten Verfilmung drin war. Und dann noch so Leute wie Dakota Fanning oder Johnny Flynn. Ja, mal was ganz anderes im Netflix-Serien-Kosmos. Wenn ihr da mal ein bisschen Abwechslung wollt, unbedingt reinschauen. Ripley, abgeschlossene Miniserie.
John Malkovich spielt ja auch eine kleine Nebenrolle, der ja in einer anderen Verfilmung ja, auch John Ripley gespielt hat.
Schon mal gespielt hat, genau. Ja, also das...
eine der schönsten Serien.
Der schönsten Serien 2024.
So könnte jede Netflix-Serie aussehen.
So, Max,
Wenn sie von Showtime produziert ist.
Max, du darfst weitermachen. Noch eine Netflix-Serie, die recht groß war dieses Jahr, namens Rentier Baby. War ein Hit, den keiner, glaube ich, so richtig erwartet hat, als er kam.
Ich glaube, eine der größten Serienüberraschungen des Jahres. Genau.
Und sowohl bei der Redaktion als auch bei der Community ist sie bei uns auf Platz 8 gelandet mit ihrer 7,3-Wertung.
Einstimmig. Genau, worum geht's? Was ist Rentier Baby, beziehungsweise Baby Reindeer? Der Hauptfigur der Serie ist der Amateur-Comedian und Barmann Donny Dunn, der in einem Pub arbeitet und dort eines Tages einer verzweifelten Frau sein Mitgefühl schenkt und eine sehr hohe Rechnung dafür zahlt, denn diese Frau namens Martha ist daraufhin geradezu besessen von Donny, ihrem Baby Reindeer, so nennt sie ihn. Und sie kommt täglich auf seine Arbeit, schickt ihm später hunderte Mails am Tag, überschreitet immer weiter Grenzen. Und ehe Donny sich versieht, hat er eine psychotische Stalkerin am Hals, zu der er ein toxisches und ungesundes Verhältnis aufbaut, was dann im Verlauf schließlich auch verdrängte Traumata wieder aufleben lässt. So viel dazu, soweit zu spoilerfrei. Also die Serie habe ich direkt am Starttag geguckt. Da war sie noch nicht der große Geheimtipp. Mhm. Und die hat mich sowas von umgehauen. Ich war völlig fertig mit den Nerven.
Verständlicherweise, was da alles passiert ist, sieht man nicht kommen.
Es ist ein sehr interessanter Mix. Mal ist die Serie creepy und unheimlich, so vor allem das Lachen dieser Martha. Mhm. Das halt noch nach im Kopf. Und dann wieder bitterböse komisch manchmal oder auch wirklich richtig tragisch. Und mich freut es natürlich, dass auch... im Prinzip ist es ja eine queere Serie, dass die so große Aufmerksamkeit bekommt, auch wenn sie jetzt nicht die rosigsten Seiten von Queerness darstellt. Und das Wichtigste habe ich noch gar nicht erwähnt, die Serie ist eigentlich nämlich noch viel härter, wenn man mal darauf schaut, dass es eigentlich autobiografisch ist. Mhm. Serienschöpfer Richard Gadd verarbeitet in der Serie sein eigenes erlebtes Trauma und spielt auch noch die Hauptrolle. Also was?
Das muss man erstmal machen, das so aufzuarbeiten.
Das ist echt heftig, ja. Und dadurch geriet die Serie aber auch natürlich zusätzlich in die Schlagzeilen, weil es natürlich auch einige Menschen im Internet gab, die es sich sofort zur Aufgabe gemacht haben, die echte Stalkerin ausfindig zu machen, was auch geglückt ist den Personen, die jetzt wiederum Netflix verklagen will. Also da gibt's noch eine ganze Geschichte dahinter.
Das ist immer schwer bei den
Begebenheiten. Ich nenne ihren Namen jetzt nicht.
Das ist gut, Max. Auf den wahren Begebenheiten beruhen Sachen. Ja, das ist schwierig. Matthias, hast du da reingeguckt?
Nee, eigentlich dachte ich, ich kann das guten Gewissens komplett ignorieren. Aber langsam habe ich das Gefühl, es ist ein Popkultur-Meilenstein 2024 und ich müsste ihn schon gesehen haben.
Wenn die Serie im Jahresende noch mit drin ist, dann kannst du sie auf deine Liste setzen.
Sie ist ja immerhin nicht so umfangreich, das heißt, man könnte sie theoretisch an einem Abend.
7 Folgen, 30 Minuten.
Ich kam auch aus dem Urlaub wieder und dachte, ich habe hier offenbar was verpasst. Yeah. So, mit Reindeer Baby haben wir alle drüber geredet. Also guckt mal rein, wenn das sich für euch attraktiv anhört. Wir machen derweil weiter, Matthias. Deine Wildcard habe ich aus dem Hut gezogen. The Acolyte bei Disney Plus.
Kontroverse Entscheidung.
Eine Star Wars-Serie muss in diesem Podcast, zumindest wenn ich Teil von diesem Podcast bin. Ich habe überlegt, Tales of the Empire, nö. The Bad Batch wäre eigentlich die letzte Möglichkeit vermutlich gewesen, da das Finale hier aufzunehmen. Aber ich glaube, The Acolyte ist gerade eine Serie, die in der öffentlichen Wahrnehmung ein bisschen mehr Liebe verträgt, weil die ja doch ganz schön in die Fronten von von so einem typischen Internetkrieg geworden ist, wo sich Menschen über was auch immer aufregen. Aber nein, ich rede jetzt einfach nur über Acolyte, eine Star Wars-Serie, die 100 Jahre vor den Ereignissen von Episode 1, die dunkle Bedrohung, angesiedelt ist. Und das Spannende ist, dass das eigentlich eine Zeit, die wir so im Live-Action-Rahmen noch nie gesehen haben. Es gibt, wir befinden uns in der Ära der Hohen Republik, High Republic, da gibt es schon eine ganze Publishing-Initiative, die das in Büchern und Comics erforscht und schon ganz viele tolle Geschichten erzählt haben, eben aus der Zeit, in der die Jedi sehr viel Macht und Einfluss hatten und als Ritter des Rechts Chip, 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 oh, chip. Genau. Aber ganz so fröhlich, ehrlich gesagt, geht das in der Serie gar nicht mehr zu, weil wir sind schon ziemlich am Ende von dieser High Republic. Das neigt sich alles schon den Ereignissen zu, die wir dann auch der Prequel-Trilogie verfolgen können, wo ja dann die Demokratie gestürzt wird, der Kanzler sich als Faschist entpuppt und als böser Sith-Lord, genau. Und darauf arbeiten wir so in groben Zügen hin und lernen aber einen komplett neuen Cast an Figuren kennen. Viele tolle Jedi-Figuren, die ihr nicht allzu sehr ins Herz schließen solltet, weil eventuell gibt es in dieser Serie viele Opfer, die gefordert werden. Wir sind gerade bei Folge 6 von 8 und angefangen hat das ja ein bisschen als Murder Mystery und inzwischen kann man sagen, wir sind schon richtig in so einem Star Wars Epos drinne, dass keine Gefangenen macht, sehr viele unerwartete Entscheidungen trifft. Gepitcht wurde das als Frozen trifft auf Kill Bill, also ein bisschen eine, Max und ich sind da im Podcast schon ein bisschen näher drauf eingegangen.
War das nicht erfrischend, diesen Podcast aufzunehmen vor dieser Hasswelle?
Ja, total. Also ich finde das jetzt auch, es ärgert mich eigentlich, dass das also schon wieder eine neue Star Wars Serie und schon wieder irgendwie so, dass man sich damit beschäftigen muss. Dabei wäre es doch eigentlich interessanter mal zu gucken, was stellt sie denn wirklich an neuen Dingen irgendwie bei Star Wars in den Raum. Und bisher finde ich es wirklich sehr erfrischend, dieses Abenteuer zu haben, was dann auch, wir hatten da in unserem Podcast auch drüber gesprochen, dass es ja auch viel eben, und du hast vorhin Rashomon schon mal gedroppt, viel um diese Perspektiven geht und wer erzählt welche Geschichte, wer hat was erzählt, wer guckt die Jedi an, sind das die Jedi, die sich selbst angucken oder andere Leute, die die Jedi vielleicht sogar als Eindringlinge und so weiter wahrnehmen. Und da finde ich, ist das bisher definitiv was, was sich als sehr erweiternd irgendwie auf den großen Star-Wars-Kanon, auf die Star-Wars-Mythologie und so nochmal drauf legt. Und ich bin wirklich gespannt, wo das jetzt noch in den letzten zwei Folgen hingeführt wird. Und was ich ehrlich gesagt liebe, so sehr auf den ersten Blick so viel Hass da irgendwie existiert. Ehrlich gesagt, wenn du irgendwie so in die richtigen Star-Wars-Fangruppen reinschaust, das schon lange keine Star-Wars-Serie mehr gesehen, die wirklich so umarmt wurde, weil eben ganz
die
viele...
Hort Hort.
Ja, genau, so ganz viele tolle Figuren da sind, die aus unterschiedlichen Gründen gefeiert werden können, weil sie dumm sind, weil sie witzig sind, weil sie verplant sind, weil sie, weiß nicht, das eine oder das andere haben oder irgendwelche tollen Beziehungen untereinander, auch irgendwie bisher das queerste Star-Wars-Projekt, haben wir auch schon in unserem Podcast drüber gesprochen. Also ich finde, der Acolyte ist gerade so in den komplett falschen Diskussionen gefangen und ich freue mich auf den Punkt, wo man endlich mal über die Serie reden kann. Und
reden wir endlich über den hottesten Sith aller Zeiten.
Ja, ich meine, in anderen Worten, it's horny Star Wars, but das ja. War auch schon Attack of the Clones.
Ich find's gut. Ich gucke auch noch sehr gerne mit und bin gespannt, wo das hinführt und ziehe derweil mal
dann. Und drücke die Daumen, dass die Serie verlängert ist. Ich glaube, ursprünglich war sie so auf 3 Staffeln, die ist die Geschichte eigentlich so angelegt von Leslie Headland oder auf mehrere auf jeden Fall.
Ja, gut. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass sie das weiterführen, oder? Ich hoffe
es. Bis dann irgendwann Hot Young Palpatine kommt.
Gut, für weitere Informationen hört die Podcast-Folge zu Folge 1 und zu 2, die wir aufgenommen haben. Oder die
und 3 und 4.
Oh ja, stimmt, da waren ja auch schon mit dabei. Und ich mache derweil weiter mit dem Platz 10, sowohl von der Redaktion als auch von der Community. Nämlich Avatar, der Herr der Elemente, ist bei Netflix gestartet und hat eine 7,1 aktuell beim Moviepilot. Und Staffel 2 und 3 sind auch schon bestellt, was sehr schön ist. Die Zukunft ist sicher, man muss sich keine Sorgen bei Netflix machen, dass da nichts mehr kommt. Und ist natürlich das Remake einer extrem beliebten Zeichentrickserie des gleichen Namens.
Die beste aller Zeiten?
Die beste aller Zeiten vielleicht, wenn man mich fragt. wir gehen in eine Welt, in der 4 Nationen nach den Elementen benannt sind. Und da können vereinzelte Menschen auch Feuer, Wasser, Erde und Luft kontrollieren. Das sind die Bendiger. Und dann gibt es einen, der alle Elemente gleichzeitig kontrollieren kann oder können sollte. Da muss er natürlich erstmal verüben. Das ist der Avatar. Und dieser besagte Avatar hier in unserer Zeit heißt ja Aang oder Aang, je nachdem in welcher Sprache ihr guckt, fällt ja leider 100 Jahre in ein Eiskoma und muss dann neu erweckt werden und sich der Schreckensherrschaft der Feuernation entgegenstellen mit seinen Kräften und bekommt da zum Glück Unterstützung nach seinem Erwachen von den Wasserstammgeschwistern Katara und Sokka, die dann dem Feuerlord-Herrscher entgegentreten und dann auch noch von dessen Sohn, dem Prinzen Zuko, gejagt werden, der sie schnappen will, um aus dem Exil zurückkehren zu dürfen und glaubt, das ist der richtige Weg. Aber ist er das?
Ist das eigentlich schon Meta, dass die Leute aus der Feuernation alle hot sind?
Wahrscheinlich, Max, wahrscheinlich.
Wurde extra so gecastet.
Jedenfalls, die Serie ist bei uns im Ranking gelandet, nicht nur wegen ihrer überzeugenden Elemente, Kampfeffekte, sondern auch wegen der sympathischen Figuren, die einem da ans Herz wachsen. Allen voran natürlich so Leute wie Onkel Iroh und Zuko selbst, wo die Ursprungsgeschichte tatsächlich auch noch erweitert wird in der Serie, was dann ganz schön ist. Also es ist nicht nur ein reines Remake, sondern auch baut an einigen Ecken und Enden mit an. Und natürlich ist es auch das Who und Who der englischsprachigen, asiatischstämmigen DarstellerInnen, die da so rumschwänzeln. Also wenn ihr diese Serie gesehen habt, dann kennt ihr sie alle. Und ich muss sagen, ich habe sie auch schon zweimal geschaut. Einmal für den Podcast, da habt ihr nämlich einen extra Podcast auch für, den ich mit Sebastian von Filmstarts aufgenommen habe. Da haben wir ein bisschen abgenerdet zusammen als alte Avatar-Fans. Aber gleichzeitig, ich habe sie auch zweimal geguckt, weil ich im ersten Durchlauf so ein bisschen das Gefühl hatte, ich bin noch zu sehr der Zeichentrickserie verhaftet und vergleiche es immer, aber man kann sie auch schon als das Eigenständiges begreifen. Und inzwischen bin ich so weit, dass ich sogar die Comics gelesen habe, die da noch existieren zu. Also das ist eine Welt, die ist einfach schön für Fantasy-Fans. Geht da rein und schaut euch das an bei Netflix. Avatar, Herr der Elemente. Yay!
Ich freue mich sehr auf Staffel 2 und 3, weil auch die Zeichentrickserie einfach mit jeder Staffel epischer und besser wird noch.
Ja, das glaube ich auch, dass das da noch ganz toll wird. Ich ziehe den nächsten gelben Zettel, Matthias, und da steht drauf Masters of the Air. Das ist Anfang des Jahres bei Apple TV Plus gestartet, hat eine 6,9 aktuell und ist auf Platz 9 der Redaktionen gelandet.
Ja, also ich glaube, das kann man schon guten Gewissens als eine der größten Serien überhaupt bezeichnen, was so einfach die Dimension des Projekts, den ganzen Aufwand angeht. Dahinter stecken auch zwei sehr große Namen. Einmal Senior Spielbergo, Steven Spielberg. Das war eine Simpsons-Referenz. Genau, Steven Spielberg und Tom Hanks sind als Produzenten an Bord. Die haben ja schon mal zwei sehr einflussreiche Serien über den Zweiten Weltkrieg gedreht. Die erste natürlich deutlich einflussreicher als die zweite. Das war Band of Brothers damals. Das vielleicht so minimal Kontext. Tom Hanks und Steven Spielberg haben zusammen Der Soldat James Ryan gemacht. Der lief im Kino, hat viele Oscars gewonnen. Auch ein Film über den Zweiten Weltkrieg, Landung in der Normandie. Und Band of Brothers ist nicht direkt eine Fortsetzung dieses Films, aber trägt im Endeffekt alles weiter, was man irgendwie mit diesem Film verbindet, und übersetzt das in die Serienform. Und danach kam noch eine Nachfolgeserie, The Pacific, nicht direkt eine Fortsetzung zu Band of Brothers, aber sie trägt alles weiter, was man eben aus Band of Brothers kennt. Und jetzt in diese Anthologie, könnte man sagen, reiht sich als dritte Serie nicht mehr bei HBO, sondern jetzt eben bei dem Streamingdienst Apple TV Plus reiht sich Masters of the Air ein. Der Titel sagt es eigentlich schon, wir sind nicht auf einem Flugzeugträger irgendwo im Pazifik und wir sind auch nicht unbedingt in irgendwelchen Feldern und robben da rum. Wobei zwischenzeitlich wird auch durch Felder gerobbt oder durch Schützengräben sich bewegt, sondern wir sind hauptsächlich mit Flugzeugen, mit Bombern unterwegs und bewegen uns da über dem Himmel von Europa. Im Zweiten Weltkrieg lernen da die Piloten der britischen Luftwaffe kennen, aber auch andere, die dazu kommen in den Hauptrollen. Austin Butler, der ja gerade in aller Munde ist, weil er in Dune 2 freche Sachen macht und Elvis gespielt hat und was macht er noch? Genau, gerade fährt er mit dem Motorrad durch die Gegend.
Der hat damals in The Carrie Diaries mitgespielt.
Also ich möchte sagen, The Shannara Chronicles.
Ja. Das konnte ich auch nicht ganz aus meinem Kopf verbannen, jetzt wo er gerade zum großen Filmstar aufsteigt.
Ja, der Hotte Elf aus Shannara Chronicles ist jetzt zum neuen Hollywood-Darling geworden. Und Callum Turner möchte ich auch gern lobend erwähnen. Der fällt immer so ein bisschen runter, aber den mochte ich schon immer sehr in den Fantastic Beasts-Filmen. Und jetzt ist er hier auch in einer Rolle zu sehen.
Ist er Buck oder Bucky? Welcher war er?
Ich glaube,
er
Buck.
Ist Bucky.
Egal.
Austin Butler ist Buck und er spielt Bucky. Und Barry Keoghan wäre ja auch noch so einer von dieser Gruppe an jungen, schauspielenden Männern, die gerade irgendwie so Hollywood im Sturm erobern. Schaut das euch an, weil das ist wirklich sehr packend, sehr groß inszeniert. Es gibt Schlachten, glaube ich, die man so
noch nicht gesehen hat, gerade so Luftschlachten,
noch nicht gesehen hat. Wir hatten ja sogar das Glück, dass wir eine Preview machen konnten mit Movieplot und die erste Folge im Kino gezeigt haben und dann auch sehen konnten. Das war alles auch sehr eindrucksvoll. Aber es ist nicht nur dieser pure Bombast irgendwie, mit dem einen die Serie abholt, sondern ich glaube, man hat da auch wie bei vielen anderen guten, großen Blockbuster-Serien, eben wie House of the Dragon oder so, sind es letzten Endes die sehr stark geschriebenen Figuren, Schicksale, die einen irgendwie so da durchziehen und einem auch sowas Vielfältiges zeigen, von wie viele verschiedene Wege gibt es dadurch irgendwie durch diesen Krieg. Also das fand ich spannend, dass du immer so einzelne Settings irgendwie hast, dann verbringst du mal eine Zeit mehr irgendwie im Flugzeug und dann eine Zeit mal mehr irgendwie auf der Station und weiß nicht was, all das läuft da zusammen. Definitiv eine lohnenswerte.
Starke Kriegserzählung. Ja. Und wenn ihr noch mehr hören wollt, dann schaut euch oder hört euch unseren Podcast an. Da haben Jenny und ich über Band of Brothers, The Pacific und Masters of the Air im Trio Dreifachpack geredet. Ganz, ganz tolle.
Könnte etwas untergegangen sein, die Folge damals, weil da gerade unser Podcast bei Spotify dann verschwunden war.
Genau, aber
als
jetzt
die Folge
ist er wieder da. Also scrollt zurück, wenn ihr sie noch nicht gehört habt.
Nicht verpassen.
Und ich habe hier einen blauen Zettel gezogen, was eine Wildcard meinerseits ist, die ich reingebracht habe. Und sie heißt John Sugar oder auch nur Sugar, wenn man es auf Englisch guckt. Es ist eine Apple TV Plus Serie mit 8 Folgen, die ich besonders Leuten empfehlen würde, die gern so Mindgame, Mindfuck Sachen gucken, überrascht werden noch von ihren Serien. Auf den ersten Blick geht es um Privatdetektiv John Sugar, gespielt von Colin Farrell. Ganz großer Name natürlich hier als Serienanführer, der das Verschwinden der Tochter eines berühmten Hollywood-Produzenten untersuchen soll. Klingt jetzt erstmal nach so klassischer, fehlerbehafteter Privatschnüffler, macht sich auf und interviewt unterschiedliche Charaktere, die alle ihre Geheimnisse haben, Unterhaltung. Passend dazu dann auch ein sehr, sehr überzeugender, entsättigter Look, so 80er Jahre Bilder werden da simuliert. Und dieser Detektiv legt zwar Wert auf Gewaltfreiheit, hat sich aber dann, kann sich auch nicht immer ganz so zurückhalten. Man ahnt, da ist irgendwas, was in ihm brodelt, was in ihm los ist. Und man wünscht ihm dann irgendwie auch, während man ihn so verfolgt, eine Verbindung zu anderen Menschen, denn er geht offenbar recht einsam durchs Leben. Und das kann man nicht so richtig verstehen, weil er doch eigentlich ein ganz netter Typ ist. Und dann kommt die Serie zu Folge 6 und haut einen Twist raus, der einem erstmal den Mund offen stehen lässt. Zugleich gaga und genial, und ich möchte eigentlich nicht verraten, was da passiert. Das muss man einfach miterleben. Ich bin, wie gesagt, Fan davon, so nochmal völlig umgekrempelt zu werden. Und wer hat's geschrieben? Vielleicht noch interessant. Mark Protosevic, der hat zum Beispiel das Drehbuch für I Am Legend geschrieben. Kann man kennen. Und Matthias, ich musste vor allem auch beim Seriengucken an dich denken, weil wir mal ein Gespräch darüber hatten, wie genial doch Colin Farrell so als Schauspieler ist, auch gerade so in so Rollen wie zum Beispiel Fantastische Tierwesen, dem ersten Film, weil er da so diese Nuancen reinbringt von so einem ganz runtergeschraubten Schauspiel, wo er aber ganz viel drin ausdrücken kann. Und daran musste ich auch für beim John Sugar gucken denken, wo er diese Hauptrolle innehat.
Schon der zweite Colin Farrell-Hype hier in diesem Podcast. Finde ich gut.
Und dann gibt's auch noch so Stars wie Anna Gunn aus Breaking Bad, Amy Ryan, Kirby oder James Cromwell aus Schweinchen Babe. Ich muss immer an Schweinchen Babe denken. Also, wenn ihr noch so eine Geheimtipp-Serie mal ausprobieren wollt, die euch überraschen kann, dann guckt bitte John Sugar bei Apple TV Plus. Das ist die Empfehlung meinerseits. Und damit bleibt uns nur noch ein Zettel übrig, Max.
Was
könnte es sein? Hast du mitgezählt? Es ist tatsächlich Platz 1 der Community, was für ein Zufall, und Platz 2 der Redaktion. Also ganz, ganz vorn dabei mit einer 8,2-Wertung aktuell bei Moviepilot, läuft bei Disney Plus und es ist Shogun.
Ein Koloss von einer Serie. Eine Wucht, finde ich. Also ich habe vorhin schon gesagt, das war so für mich das Meisterwerk dieses Jahr. Mhm. Wir haben im Streamgestöber schon oft über die Serie tatsächlich gesprochen, hatten sie in mehreren Highlights, Vorschau-Folgen, und hat dann trotzdem alle Erwartungen nochmal übertroffen, als ich sie gesehen habe. Wenn ihr etwas tiefer einsteigen wollt, lege ich euch auch unsere dezidierte Shogun-Folge ans Herz, die Jan, Felix und Jenny aufgenommen hatten im April. Sie heißt Shogun ist die Serienüberraschung des Jahres. falls Shogun bisher an euch vorbeigegangen ist, worum geht es? Es geht, also nochmal die Kurzfassung, Shogun ist eine Verfilmung von James Clavells gleichnamigen Romanklassiker und spielt im Japan des Jahres 1600, und hier kreuzen sich die Schicksale des gestrandeten englischen Navigatoren John Blackthorne, des Feudalherren Lord Toranaga und das der Katholikin und Übersetzerin Toda Mariko, die alle zusammen in ein gefährliches Intrigenspiel geraten. Und was ich total spannend finde, in der Serie, wirklich jeder Charakter in der Serie, das ist so eine Thematik, die sich durchzieht, ist irgendwie so gefangen in seinem eigenen kleinen oder größeren Bereich dieser Kultur und strebt nach mehr Einfluss. Manche haben Einfluss, manche sind naiv zu glauben, dass sie Einfluss haben. Das finde ich sehr, sehr spannend, die Thematiken in der Serie. Und die sieht einfach auch phänomenal aus. Der Cast ist super, die Serie ist dicht erzählt und hat so viele spannende Thematiken mit diesem Culture Clash, was sie da erzählt. Was natürlich viele sicher auch abschreckt oder abgeschreckt hat, ist, dass ein Großteil der Serie auf Japanisch mit Untertiteln ist.
Selbst in der deutschen Synchronisation soll
genau,
man dazu
also,
sagen. Ja.
Aber eine komplette Synchronfassung würde nicht funktionieren, weil Sprache und Sprachunterschiede nun mal eine sehr wichtige Rolle spielen innerhalb der Serie. Das würde sonst alles keinen Sinn machen, wenn dann übersetzt, dann würde die Mariko gar keine Rolle mehr spielen.
Ja, sie ist ja Übersetzerin, genau.
und halt auch immer ein bisschen nach ihrem eigenen Gusto übersetzt. Das finde ich sehr, sehr witzig. Da gibt's auch sehr viel Witz in der Serie manchmal, was so diese Kulturunterschiede mit sich bringt. Genau. Ist für mich ein Serienmeisterwerk, also verpasst es nicht. Und was interessant ist noch, Shogun war halt so erfolgreich für FX und Disney, dass sie jetzt sogar zwei weitere Staffeln in Arbeit geschickt haben, in die
obwohl
Entwicklung.
Obwohl das Buch eigentlich zu Ende war.
Obwohl es eine Miniserie eigentlich sein sollte und das Buch komplett verfilmt wurde. Sehr interessant.
Mal gucken, was sie da jetzt noch mit anstellen. Ich finde es auch schön, dass man sowohl diese Charakter-Deep-Dives in der Serie hat, als auch die Schauwerte, die man vielleicht auch braucht in so einem Historien-Epos. Also ich musste immer an die Folge mit den Kanonen denken, die hat mich noch lange verfolgt.
Die Splatter-Folge.
Ja. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine große Serienentdeckung 2024. Und damit haben wir alle unsere 20 Serien aus dem Hut gezogen.
Genau, ich hoffe, der ein oder andere Geheimtipp war für euch dabei, den ihr jetzt auf eure Merkliste setzen könnt. War nicht alles geheim, aber vielleicht ist auch bisher manche Serie euch vielleicht entgangen. Alle besprochenen Serien und wo ihr sie streamen könnt, findet ihr nochmal übersichtlich in den Shownotes. Und dann können wir die erste Jahreshälfte abhaken. Und kommende Woche geben wir euch dann einen kleinen Ausblick auf die großen Highlights, Serien-Highlights, die uns in der zweiten Jahreshälfte noch erwarten. Und ich sage jetzt erstmal danke euch beiden, danke Esther, danke Matthias. Vielleicht noch zum Abschluss, welche Serie oder welche Staffel, auf welche freut ihr euch dieses Jahr noch am meisten?
Bei mir ist es so eine kleine über einen verkannten Schmuckhersteller, der eigentlich nur Gutes für sein Land will. Und dann von spitzohrigen Herrschern und haarfüßigen kleinen Menschen überrollt wird. Nein, natürlich der Herr der Ringe, die Ringe der Macht. Ich habe ja auch schon einen Vorfreude-Podcast zur Staffel 2 aufgenommen. Was da alles noch kommt, da freue ich mich sehr drauf. Und im August ist es ja auch schon soweit.
Wird das Uncut Gems im Mittelmeerde?
Mal gucken, mal gucken. Matthias?
Ich richte mein ganzes Leben auf die Disney-Plus-Veröffentlichung von The Bear Staffel 3 aus. Das wird hoffentlich meine Serie des Jahres. Oder zumindest war es die zweite Staffel. Und ich bin wahnsinnig gespannt. Sie ist ja schon international erschienen und es ist gerade wirklich schwer, irgendwie in meiner Timeline sich zu bewegen, wo nicht gerade schon hier so ein Meme gepostet wird und da schon, oh mein Gott. Die
Und du hast hier jemanden sitzen, der es schon gesehen
ja,
hat.
Ja, das ist gefährlich jetzt. Ganz, ganz gefährlich, aber ich heb mir das auf, dass es wirklich was ich, also wenn es dieses Jahr eine Serie gibt, die ich in vollen Zügen genießen will. Oder ich meine, Shogun habe ich auch aus diesem Grund noch nicht gesehen, weil ich einfach noch nicht die Zeit hatte, mich dort hineinzubegeben. Aber das ist was, wo ich mir wirklich so einen Platz frei halte und dann auch hoffe, dass die Serie so viel wieder mitbringt, wie schon in den ersten zwei Staffeln, dass da viel gefüllt werden kann.
Meine Serie, ich hype sie, glaube ich, schon auch seit Jahren in meiner Vorschau. Ich will sie jetzt endlich sehen. Agatha All Along. Natürlich freue ich mich auch auf Herr der Ringe, aber Agatha All Along. Es geht um Hexen, es geht um Musik, die singen und es gibt einen schwulen jungen Zauberer. Also das ist die Serie, die für mich gemacht wurde. Danke dafür. Ich freue mich schon sehr. Genau. Das ist so ein bisschen der kleine Vorausblick. Und nächste Woche gibt's dann nochmal einen größeren Ausblick auf die großen Serien und Staffeln, die noch kommen. So, damit bleibt mir nichts mehr weiter zu sagen, als habt einen wundervollen Tag noch und streamt was Schönes. Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.